War das eben deine Einleitung, die du schon reinbringen wolltest, oder war das einfach so die Todd Bowles Nummer?
Nee.
Ach, das hast du so einfach im Privaten zu uns gesagt.
Ja. Du hast ein Football-Thema im Privaten nochmal erwähnt, was nicht
zum Podcast gehört. Das ist komplett sinnlos.
Ja, ich weiß nicht, ob ich auf dem Holzweg bin mit dem Tag. Ja, Jungs, ich fand's nur lustig, dass Liam Cohen neben Todd Bowles auf dem Headcoaches-Foto stand, ja, weil der kann sich ja auf alle 31 anderen Positionen stellen, weil Raheem Morris war nicht da, oder beziehungsweise 30. Aber sie haben ihn genau neben ihm platziert und ich dachte, ist das jetzt Zufall oder ist das gewollt so? Und wenn es gewollt so ist, dann will ich wissen, warum.
Zur Erklärung nochmal, der Kontext dazu ist, warum das lustig ist.
Es gibt jedes Jahr beim Annual Meeting, was gerade ist, von den Ownern und von den Headcoaches, so ein Foto, wo alle Headcoaches drauf sind.
Das ist, man muss schon sagen, das ist mittlerweile ein Happening, ne? Das ist ja schon so, dass man so unter, es ist halt
ist der G32-Gipfel.
Das ist so quasi. Das Frühjahrsloch in der NFL ist dann ja nach der Free Agency so schon irgendwann so groß, beziehungsweise zwischen Free Agency, wenn die erste heiße Phase gelaufen ist und dann so zwischendurch mal dir diese Wilson-Dix-Geschichten kommen, dann ist so ein Foto halt sehr, sehr geil zum diskutieren. Schön, dass dir auch was aufgefallen ist. Direkt aufgefallen, Brian Daboll stand komplett am Rand.
Ja, das ist generell mir aufgefallen, dass alle guten Coaches in der Mitte sind vom Foto.
Tatsache, ne? Dan Campbell, Tomlin, O'Connell stand zum Beispiel zentral daneben. Ich habe mir nämlich dann auch nur gedacht, das ist Daboll.
McVay, Reed, Sean Payton, die sind alle in der Mitte.
Kannst du immer noch mal bitte den Kontext erklären, warum das funny ist, dass Todd Bowles neben Liam Cohen stand?
Ach so, das meinst du. Ja, wegen Todd Bowles sollte eigentlich Jacksonville Jaguars Headcoach werden, hat sich dann zurückgezogen, weil Trent Baalke noch da war. Trent Baalke wird gefeuert. Liam Cohen ghostet Todd Bowles und die ganze Tampa Bay Buccaneers Organisation wird dann Headcoach der Jaguars, probiert dann die ganzen Assistant Coaches rüberzuziehen nach Jacksonville und die Bucks blocken alles davon. So, das war einfach lustig. Also, das ist auf jeden Fall, also, nach außen hin nicht so mit super, also war böses Blut, würde ich sagen. Zumindest ein bisschen.
Thank you, my friend. Das war richtig gut.
Ja. Wow, was ist das denn für ein Bild, was hier neu ist? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist hier irgendwas, irgendetwas passiert, wo ich nicht mit dabei war?
Ja, aber du kriegst den Kontext gleich erst. Ja, machen nachher extra Video. Aber für alle, die im Stream waren, wir haben ein sehr schönes Geschenk bekommen vom lieben Gabberland. Und kannst du dich drauf freuen. Ich habe dir extra
nicht gesagt, was also es ist.
Aber wir machen das gleich. Und dann kannst
aber was ist denn, also wir machen das nicht in der Folge?
Das wäre schon ziemlich unvisuell.
Aber wir haben es doch auf Kamera. Du kannst es auch jetzt aufmachen.
Na gut. Ich sage euch nur eins, ne? Der Gute hat über 100 Helme. Und wenn wir das jetzt so auf schnell im Podcast
machen. Was für ein schnell? Wir haben doch alles auf Kamera.
Ja, ich sag nur,
4K, Junge.
Ja, Junge, mir geht einfach um die Sorgfaltspflicht, die wir jetzt auch haben. Darum geht's mir. Aber
okay. Ich bin sehr gespannt.
Also, das ist ja der beste Moment, das zu machen, weil hören die meisten Leute zu. Das ist ja die Live-Reaction.
Moment, ich muss jetzt mal fragen. Zeigen wir es ihm nur oder müssen wir auch Aufforderung
zeigen ist viel Süßigkeiten für.
Nein, wir zeigen es ihm nur. Wir machen den Rest gleich. Es geht darum.
Junge, was ein alter Falter. Lecko funny.
Aber der ist nicht für uns.
Wir müssen ihn wieder zurückschicken.
Also ich halte ihn mal hoch. Und zwar ist es ein NFL-Helm, ein richtig geiler in weiß mit einem goldenen, goldschwarzen NFL-Logo, mit einer goldenen Maske und dann ist das Visor, das Eisschild da drinne, einfach wir drei und das Focus-Football-Logo, das Football-Wohnzimmer-Logo und das NFL-Logo und da steht drauf Focus-Football Origins. Finde ich gut, dass man so einen Hinweis hat, dass das ja auch nochmal größer wird und dass dann vielleicht auch andere Leute hier vorkommen und dann steht dann bitte den Helm nach dem Unterschreiben trocknen lassen. Ausrufezeichen. Ja, vielen Dank, Alter. Richtig, ich liebe es, auf Dingen zu unterschreiben.
Das war übrigens meine Panik,
dass wir das jetzt machen. Das ist die Sammlung von ihm. Wir unterschreiben das gleich, aber die liebe Gabber, dann hat eine Helmsammlung zu Hause und wir sind da echt ein guter Company. Und
das ist sehr, sehr geil.
Also ohne Scheiß. Geschickt, auch mit komplett Anweisung, dass wir nichts verkacken.
Dann ist meine Bitte, dass wenn ich es jetzt hier sehe, ich möchte bitte ein Video sehen, wie er den Helm dann nachher einordnet und dann einmal die ganze Helmwand zeigt und uns ein Video schickt, dass wir das posten können.
Das kriegen das wir bestimmt. Sehr geil. Damit auch wir Hammer. Wissen, wie das beim Coaches Picture, wer neben uns ist.
Ja. So, das große Helm-Picture.
So ein Kühler. Vielen lieben Dank auf jeden
Fall. Sollen wir die Kinderregel auch zurückschicken oder dürfen wir die Kinderregel behalten?
Ja, aber wie gesagt,
ganz ehrlich, Dank, Mann. Wenn uns Kinderregel sponsern würde, ne? das wäre goated.
Ist so?
Toll. Also. Oder nicht?
Ah, die Riegel-Diskussion müssten wir nochmal besprechen. Ich glaube, da geht noch mehr, aber nicht jetzt.
Also ich bin kein Schokolade-Fan, aber Kinderschokolade kalt, überragend.
Kennt ihr meine Story mit dem Kakao und Disneyland, deswegen ich bin ich so der, auch nicht so der Fan. Vor allem, wir nehmen oft morgens auf, das wollt ihr nicht.
Kalte Schokolade beste, aber.
Keine Schokolade.
Kalte Schokolade.
Also, kalte Schokolade. Okay, kalte Schokolade, keine Schokolade. Schokolade im Football-Wohnzimmer von Focus.
Focus. Football. Riecht flüssig heute wieder, ey. Ja.
Hast du dich wieder dran erinnert, was du mitbringen wolltest? Du
Nein, ich hab in der Tat auf dem Weg hierhin drüber nachgedacht, aber es muss scheinbar so unwichtig und so alltagsblöd gewesen sein, dass ich es einfach vergessen habe.
Wie geht ihr mit Situationen um, wenn euch Leute einfach zulabern und ihr habt keinen Bock mehr auf die Konversation, aber ihr kommt aus der Situation nicht raus?
Keine Ahnung, ich bin meistens der zu viel labert, deswegen, wenn man guter Perspektivwechsel.
Definiere, du kommst da nicht raus?
Ja, zum Beispiel.
Weil du kommst immer aus einem Gespräch, Alter.
Du kommst nicht raus, wenn du gerade 50 Minuten Physiotermin hast. Und du eine...
Moment, gut, direkt Timeout. Ist die Person, die dich genervt hat, zufällig eine behandelnde Person gewesen? Oder könnte es sein, dass wenn wir jetzt in diesem Fallbeispiel darüber reden...
Rein fiktiv
gesehen.
Ja, oder auch im Taxi. Ja. Wenn du im Taxi sitzt und der Taxifahrer oder die Taxifahrerin erzählt die ganze Zeit und du so, ja, ganz schlimm, Politik, boah, Katastrophe.
Musst du tun, als ob du angerufen wirst.
Taxi-Anruf, beim Physio sag ich dir ganz ehrlich... Denk immer dran, derjenige ist gerade an deinem Körper am Rumhantieren, deswegen.
Ist übrigens faktisch so, wenn dich jemand behandelt, Arzt oder Physio, den du nicht magst, den du keine Sympathie hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du geheilt wirst, niedriger.
So, man baut eine Positivität zwischen dir und ihm auf. Oder ihm und ihr, in deinem fiktiven Fall.
Ja.
Ja. Kann ich mir bei dir übrigens auch super vorstellen, dass du dich da sehr, sehr schnell reingedacht hast.
Ja, ich glaube, die jeweilige Person weiß noch nicht, dass ich die Konversation gerade sehr anstrengend finde, aber es ist immer...
Wie, ich dachte, das war fiktiv.
Das war auch fiktiv.
Ach so, okay. Nee, aber ansonsten, ich bin prinzipiell so ein Mensch, der unterhält sich auch so gerne. Also ich würde es sogar bei mir auch in die Nähe von Jan bringen.
Ja.
Meistens labere ich auch, bin ich derjenige,
der so viel
labert.
Sag ich auch so Leute, die beim Friseur labern, weil ich war eben beim Friseur und ich habe mit meinem Friseur, glaube ich, 30 Minuten keinen Ton gewechselt.
Warst du bist du noch beim selben?
Ja.
Korrekt.
Ja.
Also, redest du mit dem?
Wir reden ab und zu, aber meistens immer selber. Es ist einfach so, wie geht's, Bruder? Sag schon mal, gut, Bruder, was geht bei dir? Boah, ich war jetzt Urlaub, ich fahre bald wieder Urlaub, so schaue ich auch. Was machst du? Arbeit, aber ich mache nicht Arbeit
wie du. Was kriegst du nicht hin mit dem Friseur?
Nee, der hat gefragt, was willst du haben? Ich hab's ihm gesagt und dann haben wir kein Wort gewechselt.
Komm mal an, bei wem man da auch ist.
Dann hat er einmal kurz gefragt, passt du von der Länge oben, 2 Zentimeter? Ich so, ja, passt.
Ist eine Sache,
aber
ist mir jetzt aufgefallen. Ich bin jetzt seit circa...
Ich find's immer sehr entspannt.
Ich bin jetzt seit circa einem Jahr bin ich bei dem Friseur, vielleicht ein bisschen länger, anderthalb Jahren. Und ich habe aber, während ich da war, den Friseur einmal drin gewechselt, weil einer ist einfach wirklich der ist immer da, der ist immer pünktlich, da kann ich immer den frühesten Termin bekommen. Und ich fühle mich so komfortabel, dass ich jetzt irgendwann, und dir bieten sie es bestimmt auch an, auf die Kaffeefrage immer ja antworte. Ich komme da immer hin und dann sagen die, willst du einen Kaffee? Und früher habe ich gesagt, nee, alles gut. Inzwischen sag ich so, ja klar, gerne. Weil ich mich so komfortabel darin fühle, den trinke ich dann auch da nochmal in Ruhe und so.
So.
Ich bin auch zufrieden mit dem Resultat, aber ich habe... Ich bin da nie so gesprächig. Apropos Taxifahrer, das wollte ich erzählen. Sorry, ist gerade Kraut und Rüben-Intro. Aber bei mir vor der Haustür ist gerade krasse Baustelle. Und man kann da nicht mehr durchfahren. Das heißt, man muss einen riesen Umweg fahren, um in die andere Richtung zu kommen.
Eine krasse Baustelle. Kriege ich gerade von meiner Ehefrau beigebracht. Sie sagte, seitdem wir ein Kind haben, muss ich wieder gerade ausreden.
Okay.
So, Entschuldigung.
Deswegen
habe ich gerade diesen Trigger gehabt.
Es befindet sich eine große Baustelle vor meiner Haustür.
Danke.
Die den Fahrbahnweg
blockiert.
Vielleicht sogar 3, je nachdem, wie man zählt. Jedenfalls kommst du da nicht durch, aber es gibt einen Bordstein daneben, der so über einen Parkplatz geht, der aber auch abgesperrt ist, der dann wieder auf die große Straße geht. Mhm. Und ich habe da mein Fahrrad heute abgestellt und dann ist ein Taxi in die Straße gekommen, wo du halt nicht mehr durchfahren kannst, ist einfach neben mir auf dem Bordstein, über den Bordstein, über den Gehweg gefahren, über den Parkplatz quer rüber, der gerade abgesperrt ist, zwischen den Bäumen durch, um auf die Straße zu fahren. Und ich dachte mir so, das war gerade höchst illegal, aber ich respektiere alles, was du gerade gemacht hast.
Ja, gut, irgendwas musst du ja machen.
Das war so out of the ordinary. Das war so komisch, dass ich wirklich da stand und dachte, was macht der da? Also der fährt gerade mit dem Taxi über den Gehweg, weißt du, so war eine Situation in Köln, in der Innenstadt so mäßig. Aber es hat mir einfach nur Sinn gemacht. Ich dachte mir, Props an dich, mache ich demnächst auch.
Ja gut, Plan B wäre einfach rückwärts fahren.
Plan B wäre 10 Minuten Umweg gewesen.
Ja, Taxifahrer, Junge, Zeit ist Geld.
Ja,
ist so.
Von daher.
Kann man verstehen, und keiner kennt besser Straßen als die. Aktuelle News, nur eine Sache. Ein bisschen können wir uns damit brüsten. Einer unserer Gäste vom Live-Event, Leander Wiegand, den wir ja auch
deswegen mit auf die Bühne geholt haben, weil er sein Pathway-Programm gestartet hat. Und an alle, die sich noch erinnern können, was er da so erzählt hat, worauf er sich freut, wie gut er sich vorbereitet hat. Der liebe Leander ist viral gegangen, denn er hat für dieses Jahr den Rekord aufgestellt für die meisten Raps beim 100-Kilo-Drücken, beziehungsweise es sind 100,25 oder sowas, ne? Das sind nicht genau.
102,5, glaube ich.
Genau, 102,5 Kilo. Der liebe Mann hat das 38 Mal geschafft. Liebe Grüße da an dich, Leander, und herzlichen Glückwunsch, hast du dir auf jeden Fall verdient. Mann. Und ich glaube, ich habe gesehen, Aaron Donald nur 35 Mal geschafft, das Ganze.
Das 38
Mal. Ich habe mit ihm geschrieben, er meinte, dass die 40, er wollte eigentlich gerne die 40 knacken, habe ich gesagt, das machst du dann in der NFL-Facility von dem Team, was dich dann draften wird. So.
Ey, das wäre doch der Full Circle.
Der Full Circle.
Am ersten Tag, um mal direkt ein Statement zu setzen.
Ey, und dann kommt irgendeiner und macht 45.
Das wäre krass. Nee,
das wäre das unwahrscheinlich.
In der NFL?
Wenn Aaron Donald nur 35 gemacht hat.
Meinst du, dass ein Aaron Donald sich nicht da auch noch theoretisch in seinem Leben, NFL-Leben noch steigern kann, dass er noch kräftiger wird?
Die trainieren nicht mehr so da drauf, ne? Das ist halt das Ding.
Aber im Off-Season-Programm, wenn du gerade auf
100 Kilo ist nicht, nee, das ist deswegen
trainierst du ja nicht 100 Kilo aus. Das ist ja für die, also für,
deswegen
99,99% der Leute ist das Maximalkrafttraining. Für die ist das ja Kraftausdauertraining.
Ja. Na, das ist ja. Also
ja, deswegen frage ich, aber deswegen werfen wir gerade rein.
Wir können darüber diskutieren. Ja. Also das würde ich 100% unterschreiben, dass Aaron Donalds Maximalkraft in der NFL nochmal gestiegen ist. Also dass der, gibt's auch den geilen Clip zwischen ihm und Metcalf, wie viel sie benchen und dann Metcalf relativ selbstbewusst gesagt hat, was er bencht und meinte, er kommt da ganz gut mit und Aaron Donald das irgendwie um 50 Kilo nochmal geschlagen hat. So.
Ja. Mein erster Leander Wiegand-Eindruck war, sorry, ich überhole mich gerade mit meinen Worten, Athletiktraining bei Kevin Speer in der Offseason von den Centurions. Leander kam rein und alle meinten, ey, der drückt gleich die 200. Und ich so, ja, klar, alles easy. Und dann hat er sich unter die Bank gelegt, hat es nicht ganz gepackt, glaube ich, aber dachte, okay, der Typ ist stark.
Stark.
200 Kilo zu drücken ist schon heavy. Stark. Aber mittlerweile macht er es.
Stark. Ist auch mein Kaffee von Chamon, so. Cold Brew. Mit dem Gutscheincode FOCUS10 erhaltet ihr immer noch 10% Rabatt auf alle Kaffeesorten. Und es freut mich wirklich, wöchentlich erhalte ich Nachrichten, dass Leute immer noch nicht Kaffee bestellt haben, jetzt zum ersten Mal den Kaffee bestellen und dann mich dann auch fragen, was meine Lieblingssorte ist, wie ihre Lieblingssorte ist. Und ich weiß nicht, wem von meinen ich schon erzählt habe, aber ich habe am Mittwoch fahre ich wieder hin, habe ich ein besonderes Happening. Das erzähle ich aber der dritten
Mittwoch?
Am Mittwoch.
Oh, da muss ich nach der Folge mal fragen, wann du hinfährst, weil ich wollte dieser Tage dort auch vorbeischauen.
Ja? So. Dann lass uns das zusammen machen.
Dann können wir das im Duett machen.
Ja, das wäre ganz cool. Die, ich sag so, die Person, die da noch mit involviert ist, hört hier zu.
Ah.
Und dann,
hallo, ich kündige mich an.
Es kommen ja noch ein paar Leute, die hier zuhören. Könnt ihr einfach mal Chamon einrennen.
Das wäre eigentlich mal eine geile Idee.
Flashmob.
Das wäre eigentlich mal eine geile Idee, einfach mal ein kleines Treffen, ein kleines Kaffeetreffen, Football reden bei Chamon und einfach mal für ein Stündchen dahin. Wäre doch eigentlich mal.
Dann morgen nach dem Draft.
Super. Ja.
So. Wenn ihr zuhört, in Kölner Umkreis seid und Chamon testen wollt, dann geht dann mal irgendwann am Mittwoch hin. Vielleicht seht ihr.
Und vielleicht unterhalten wir uns über die Top 10.
So, die Top 10. Eine Sache noch, da auch nochmal Dankeschön. Vor 2 Tagen, wir nehmen die Folge vor der Transparenz jetzt montags auf, kommt dann natürlich immer dienstags, aber vor 2 Tagen haben wir die 2. College Corner Folge mit Alex Honig gepostet, haben da schon richtig viel Feedback zu bekommen. Vielen lieben Dank an alle Leute, die uns da schreiben, auch viele Leute, die uns sonst nicht hören, weil das ja ein anderes Format ist, aber auch im Football-Kosmos stattfindet. Danke, danke, danke daran. Danke an Alex Honig. Ich habe mir die Folge natürlich jetzt auch angehört, musste mehrfach lachen, musste mehrfach schmunzeln. Einfach ein mega sympathischer, junger Mann, der wirklich einfach einen geilen Blick auf Football, auf sein Leben, auf seine Chancen hat. Kann es euch allen nur empfehlen und ich glaube, du bist genauso happy wie ich mit der 2. Staffel und wie es einfach in den Hammer. Gesprächen war. Und wir haben ja viele Folgen schon aufgenommen. Es wird eigentlich genauso bleiben und wir werden die Qualität genauso halten und genauso spannend gestalten. Deswegen schaut da vorbei, klickt da drauf, schickt das gerne an Freunde. Das sind inspirierende Stories, da könnt ihr was mitnehmen. Ist für mich tatsächlich mein Hauptankerpunkt, um für mich Inspiration für mein Leben zu suchen, um für mich Dinge zu suchen, die ich besser machen kann. Das meine ich todesernst, weil einfach die Jungs und die Männer, die wir da haben, einfach geile Sichtweisen haben und geile Dinge haben, die sie erleben. Und da finde ich, kann man sehr viel mitnehmen. Und viele Lacher sind auch mit dabei. Bayerisches Abi kam wieder vor. Liebe Grüße nach Bayern.
Ja,
liebe Grüße. Liebe Grüße nach Bayern.
So.
Folge.
Freut euch auf mehr.
So, ja. Freut euch auf mehr. Freut euch heute auf die Folge. Heute machen wir die Offense Tackles des Drafts. Wessen Liste wird angefechtet?
Valentine. Wenn wir im Kreis gehen,
dann, ich bin dran?
Ja, du bist dran. Ich bin auf jeden Fall aus dem
Schneider. Madonna mia, Santa Maria.
Dir gehört auch der erste Take zur Folge. Dann können wir einmal allgemein über alles sprechen und dann.
Mir gehört der erste Take zur Folge. Mhm. Okay, globaler Take zu den Tackles. Ist wie zum ganzen Draft, ich habe es eben Marek schon gesagt.
Ich finde zustimmt, nickte.
Ich finde die ersten 3, 4, 5 Picks sehr interessant. Dann wird es irgendwie, und dann so ab Pick 20 wird es wieder interessant und ähnliches bei den Tackles. So, ich mag Tackle 1, dann mag ich so 2, 3, 4 nicht und dann mag ich wieder einige. Also, aber es ist wieder, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen gedribbelt auch am Ende, weil ich einen Namen unbedingt reinbringen wollte und da ist einer leider rausgefallen, aber dazu mehr später mehr. Aber es ist eine interessante Class.
Ich habe so gemacht, also zuallererst, es war für mich von allen Classes, die ich geguckt habe, die größte Überraschung, weil ich schon, und ich habe ja vor Wochen schon angefangen, das zu gucken, mit einer Erwartungshaltung dran gegangen bin, von, boah, wir haben eine klare Nummer 1 in einem Spieler, der uns als Blue-Chip-Prospect verkauft wurde und dann haben wir eine 2 dahinter, die challenged und dann so 3, 4 interessante O-Liner, die sehr, sehr gut performt haben und dass diese Class besser wird und es war die größte Überraschung, die ich gesehen hatte. Weil es ja nicht so war. Es war keine klare Nummer 1, hat sich alles bei mir geswitcht. Ich musste richtig lang auch überlegen, wen ich nach vorne packe und vor allem auch die Gründe suchen, warum ich nach vorne packe. Und das Zweite, und das, denke ich mal, gibt ihr mir recht, wir werden so viele O-Liner haben, wo wir gleich sagen werden, Spiel-Tackle könnte aber auch Guard werden. Spiel-Tackle ist wahrscheinlich besser auf Guard aufgehoben. Tape gefällt mir, ist aber wahrscheinlich ein Guard oder auch schon Spieler, die ich als Guards angemeldet habe. Und zeigt nochmal, dass der Faktor der Versatility auf keiner Position so groß ist wie der Offensive Line. Also hier viele Spieler stechen andere raus oder werden andere ausstechen, weil sie einfach den Benefit of the Doubt bekommen, kann noch Guard spielen oder kann noch gewechselt werden, weil, nochmal, du brauchst auf der O-Line 5 Personen, weswegen diese Position so unfassbar wichtig ist. Ich habe eine Sache bei meinem Ranking gemacht, wenn wir gleich zu den Top 10 kommen. Ich habe jetzt einfach gesagt, Nummer 10 bei mir ist nicht der 10. beste O-Liner, ist einfach mein Sleeper. Und der ist dann bei mir jetzt auf der 10. Weil ich habe immer ein bisschen gereached bei ein paar Spielern und habe gesagt, komm, wenn ich reache, packe ich ihn einfach auf die 10 und mache den zu meinem Sleeper. Dann ist er bei mir drauf und dann kann ich nachher twittern, ich habe ihn als meinen Sleeper gehabt und auf der 10 tut er keinen
Weg. Was übrigens das komplette Prinzip der Pre-Draft-Season ist. Jetzt Tags raushauen, im besten Fall gut treffen, Junge, und da musst du das Ding gut ausreiten.
Letzter Punkt noch. Wir haben ja
schon, ich habe schon immer gewusst.
Ich wusste schon immer.
Ich hab's,
wir haben ja sehr, sehr viele Tackles, die von vielen gesagt werden, dass sie Guard spielen, hast du ja eben schon gesagt, aufgrund von Längenproblemen, also die dann teilweise kurze Arme oder eine kurze Wingspan haben. Dann gab's Arm-Length-Gate. Habt ihr es mitbekommen?
Ja.
Nee, ja, warte. Erläutert es bitte nochmal für alle.
Es gibt ja den Combine, also es gibt Shrine Bowl und Senior Bowl, wo die Leute schon gemessen werden, das sind diese All-Star-Games, wo nochmal Jungs hingehen, die ihren Draft-Stock erhöhen wollen. Oder wegen Competition nochmal zeigen wollen, dass sie es gegen höhere Competition auch schaffen. Dann gibt's den Combine, wo ja eigentlich alle hingehen und gemessen werden nach demselben Standard. Dann hast du die offiziellen Measurements. Und dann gibt's von den Prospects ja immer noch Pro College und Pro Day, wo die auch nochmal gemessen werden teilweise. Und es hat sich wohl rausgestellt, dass bei vielen Pro Days die Armlänge deutlich länger war als beim Combine. Und dann gab's ja hier, okay, wer hat beim Combine das Measurement genommen und was auch immer. Und dann unter anderem ja bei Will Campbell ist das jetzt der Fall gewesen, weil der hat jetzt diese magische Marke von 33-inch Arms hat er ja wieder überschritten, beziehungsweise ist drauf, war ja lange ein 32-inch Arm Guy und jetzt hat er wieder 33, was auch Banane ist, weil wir reden hier über einen Inch, das ist das 2-3 Zentimeter.
Ich finde, wenn man es generell als im normalen menschlichen Kontext bespricht, dass man jetzt drüber nachdenken muss, dass da jetzt debattiert wird und versucht wird, einfach nur eine Grenze, die ja irgendwie mal irgendwann gesetzt worden ist, wie du gerade gesagt hast, diese 73, die muss irgendwie jetzt getroffen werden. Und ich finde es einfach lustig, dass bei einem Menschen, der ja schon im Alter ist, in dem er ja schon relativ ausgewachsen sein sollte.
Also der kommt, pass auf, wenn Will Campbell in den Raum reinkommt, sagt jeder das gleiche, leck mich am Arsch, was das für ein Pferd.
Genau das ist.
Das wird jeder sagen.
Und jetzt zieht jeder da um die Zentimeter, wird da jetzt gefeilt.
Ich verstehe es sowieso nicht. Also warum gibt es nicht eine Person, ein Mensch, der das nach demselben Prinzip immer wieder macht, meinetwegen auch dasselbe Tapeband benutzt, damit da auch wirklich nichts passiert.
Das wäre zu einfach.
Aber es ist wieder das DK Metcalf-Problem, wo dann irgendwann mal warnt, ja, der hat beim Combine gemessen, hat 0,3% Körperfett, wo jeder, der sich mal mit Körperfettmessung beschäftigt hat, dann wäre der Mann tot. Also es geht faktisch nicht. Also ich weiß nicht, warum wir als wertvollste Sportliga der NFL immer noch so ein Problem haben, normale Körperfettmessungen oder normale Messungen durchzuführen. Aber jedenfalls gibt es ein Measurement Gate. Das heißt, je nachdem, was ihr jetzt hört hier für Zahlen, kann sein, dass die vom Pro Day sind, vom Combine, vom Senior Bowl, was auch immer. Es gibt auf jeden Fall ein Problem, was die Längenmessungen angeht. Und dadurch ist das ganze Ding sehr, sehr durcheinander. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass viele Teams anscheinend jetzt ihre eigenen Measurements machen in den 30 Visits und was auch immer, die wahrscheinlich nicht nach draußen kommen, wo sie sich selber davon überzeugen, okay, wie lang, wie groß, wie schwer ist der wirklich, weil sich alle irgendwie nicht richtig sicher sind, worauf sie sich einigen sollen. Also das wird, glaube ich, nochmal dazu führen, dass dieses Ranking, was wir haben, was eh schon Kraut und Rüben ist, glaube ich, bin mal recht gespannt, wie ihr die eingerankt habt, vor allem so Leute wie ein Gray Zabel oder andere Tackle, die noch im College Tackle gespielt haben, habe ich ja auf Guard gepackt, die sind jetzt hier teilweise gar nicht drin, wenn ich nicht glaube, dass die Tackle spielen können, wird Katastrophe. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Draft, wie das Ganze läuft.
Ich finde, du hast
das und letztes Jahr, möchte ich übrigens nochmal dran erinnern, gab es ja auch eine riesen Überraschung, dass J.C. Latham in die Top 10 gerutscht ist auch.
Wo plötzlich zwei Tage vorher, gab es ja auf einmal diese Berichte, wo sich jeder gefragt hat, und dann gingen ja auf einmal auch die Wettquoten auf ihn so hoch, wo du dann ziemlich sicher sein konntest, okay, das ist jetzt hier kein Gerücht vom Mond.
Nee, ich bin sehr gespannt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob ihr gewisse Überraschungen habt. Also wie gesagt, ich schere mich jetzt nicht um einzelne Spots so und schere mich nicht um einzelne Dinge, die dann hier passieren. Ich glaube, man hat dann, wenn wir es nachher wieder in Tiers reinsetzen, dann wird es eigentlich wieder relativ überschaulich, wie wo wer steht und wo die Unterschiede sind. Sollen wir mal loslegen?
Ja.
Unfassbar gerne.
Ich habe mir 12 bisher insgesamt angeguckt. Das heißt, ich habe von 1 bis 12 gerankt. Dementsprechend jetzt zwei Namen, die es bei mir nicht reingeschafft haben. Arbeiten wir einmal ab, ob sie bei euch reingeschafft haben. Der erste, der es bei mir nicht reingeschafft hat und auch der 12 ist Cameron Williams von Texas.
Hat es nicht reingeschafft.
Ist bei mir die 6.
Ist bei dir die 6?
Ja.
Okay, dann sag mal bitte, warum er bei dir so hoch ist.
So, fangen wir erstmal an, warum er bei euch, glaube ich, draußen ist. Ist ein One-Year-Starter. Ist noch relativ roh, hat sehr wenig Snaps gespielt im Verhältnis zu allen anderen Tacklen, aber ich glaube, habe ihn extra auf die 6 gepackt, weil ich glaube, das ist so dieser krasse Upside-Dude, den du dir holen kannst. Er hat ja einen unfassbaren Körper, unfassbare Measurements, die er einfach mitbringt. Und das war für mich einfach der Punkt in einer eh schon schwachen Offensive-Tackle-Klasse in meinen Augen, vor allem wenn man es wieder aufs mit dem letzten Jahr vergleicht, ist das einfach ein Dude, bei dem ich glaube, da wirst du im Draft früher deine Chips draufwerfen müssen, um ihn zu bekommen, weil irgendjemand halt einfach sagen wird, den kriege ich ausgebildet. Und das denke ich, dass er die Fähigkeiten bei dem wenigen Tape, das er hat, gezeigt hat. Dementsprechend war das für mich der absolute Upsider, den ich in meine Liste reinbringen wollte.
Slow feet don't eat. Das hat mir, also der Typ ist, der hat so langsame Füße, also lass den.
Geiles Sprichwort,
slow feet. Kennst du das nicht? Nee, slow feet don't eat.
Kennst du nicht?
Nein.
Das ist von Ocho Cinco, glaube ich.
Ja, ja, okay.
Aber der Typ ist so schwerfällig und ich verstehe, also klar, man will dann auch irgendwann in die NFL. Ich verstehe es mit dem NRL-Faktor nicht so ganz bei ihm, weil ich glaube, so ein Spieler hätte einen Draftstock nächstes Jahr mit dem Frame, den er hat, bei der Universität, wo er auch spielt, wo alle Augen drauf sind, wo er sich einfach nochmal entwickeln kann, weil da läuft einfach so viel falsch auf dem Tape und da ist so viele Dinge, wo er recovern muss, wo er nicht richtig steht, wo er teilweise Spielzüge nicht richtig aufnimmt, Twists nicht richtig aufnimmt, Blitze nicht richtig aufnimmt und ist dann meiner Meinung nach, also nicht athletisch genug oder war nicht athletisch genug, um das wieder gut zu machen. Das ist für mich ein Kandidat, ähnlich wie Tyler Booker, der dann auch, glaube ich, wenn er nicht schneller wird, wenn er nicht quicker wird, eine Zukunft Inside hat und dann sind es mir zu viele Fragezeichen bei, wie viel sind es, gerade mal 1124 Snaps und nur einer gestarteten Saison, deswegen ist er bei mir relativ schnell rausgeflogen, weil ich sag so, wenn ich jemanden nehmen will spät, vor allem auf der Offensive-Line-Position, ich habe ja eben davon geredet, ich will 5 haben, dann will ich den, wenn er kein Starter wird, dann will ich einen 6., 7. Offensive-Liner drin haben, wo ich sage, okay, was für Skills bringt er mit, dass ich ihn raufstellen kann für die nächsten Fähre, falls irgendwer ausfällt.
Also ich muss persönlich sagen, ich fand das Tape so war mit von der Aggressivität das, was mir mit am besten gefallen hat noch. Ne? Man muss dazu sagen, wie gesagt, er hat es bei mir auch nur auf die 6 geschafft. Wahrscheinlich unter normalen Umständen wäre bei mir irgendwo die 9 oder 10, so wie ihr es gerade eben gesagt habt, einer, den ich gerne mit reingenommen hätte. Aber einer der wenigen, der ist noch knapp unter 2 Metern, ne? Mit 1,98, trotzdem einer der größten, 152 Kilo gespielt. Wie gesagt, im Vergleich zu dem, was wir jetzt gleich noch, denke ich mal, besprechen werden, zumindest halt auch noch mehr die Maße mit drin gehabt. Wie gesagt, ich bin auch bei dir, ne? Auf Tape gibt's genug Sachen, wo ich auch drauf geguckt habe, mir gedacht habe, aber den Körper und ich finde, so steif war er nicht. Und das Alter, was da ist,
nee, steif nicht, langsam. Langsam ist das Motto.
Aber wie gesagt, wir reden hier halt wirklich von einem Typ, der in dieser Klasse, wo viele Size-Concerns sind und so, halt die ideale Size mitbringt. Also 6'5", 317, das ist oben mit dabei. Dazu hat er 34-inch Arms. Ne? Das ist mit die längste Armlänge, die wir in den Top 12 hier von mir haben. Plus eine 84er Wingspan, das ist auch ganz oben mit dabei. Plus der Typ ist erst 21, kommt von Texas. Ja. Also du hast die halt, das ist Development, ne? Also ihr habt eben schon die Snap-Zahlen angesprochen, sehr, sehr wenig gespielt, sehr, sehr wenig Erfahrung, aber du hast halt hier diesen Prototyp-Tackle, wo du den anguckst und denkst, okay, aus dem kriege ich vielleicht diesen Franchise-Guy raus, weil er eben alle Measurables mit sich bringt. Aber ich fand das Tape dann auch dafür underwhelming, aber ist halt, wie gesagt, auch erst 21, ist ein Projekt, ist sicherlich einen Flyer oder so in der zweite, dritte Runde wert, wenn du es dir leisten kannst und ehrlich sofort starten musst, aber ist halt sehr, sehr viel Projektion involviert in diesem Spieler, deshalb hat das bei mir nicht reingeschafft. Dann kommen wir zum Spieler, der heute Morgen noch auf meiner 10 war, den ich sehr, sehr gut finde, aber ich mir dann noch einen Spieler angeguckt habe und den musste ich dann auf die 10 packen, einfach weil ich wollte, dass der Name in den Top 10 steht, obwohl es eigentlich keine Berechtigung dafür hat, bin ich ganz ehrlich. Aber also Stand jetzt ist der wahrscheinlich der Spieler, den ich jetzt anspreche, ein besserer Spieler als meine 10. Aber der es knapp nicht reingeschafft hat, aber ein guter Spieler ist Ozzie Trapillo.
Ist meine 9.
Von Boston College, glaube ich, ne?
Ja, Boss. BC.
Ist knapp bei mir nicht reingeschafft. Wäre die 10 gewesen, ist wegen meinem Sleeper rausgeflogen.
Ja, bei mir genauso. Bei mir genauso. Ist aber ein grundsolider Spieler. Du hast ihn auch drin?
Ich habe den in der 9, ja.
Geil, auf 9. Das musst du nochmal erklären, warum.
Jawohl, also da, krass, also Measurements, ne, 2,3 Meter, 146 Kilo Spieler, hat 36 Starts, auf Right Tackle. Das waren schon alleine Trades, wo ich dann schon mal generell gesagt habe, auf dem Tape gegenüber den Hybriden, nennen wir sie jetzt einfach mal, die Tackle und Guard spielen können, hat er mir da als reiner Tackle dann halt einfach schon deutlich besser gefallen. Wie gesagt, war im Pass Pro ganz nice, wie ich fand, körperlich, dadurch, dass er halt einfach so groß ist, fällt er auf Tape
6,8 ist riesig, ne?
Also er fällt gegenüber den anderen Leuten auf Tape in meinen Augen von der Größe schon deutlich auf, wobei ich finde, er wirkte trotzdem nicht irgendwie wie 2,3 Meter, weiß nicht. Nichtsdestotrotz waren das einfach so Sachen, die mir gefallen haben. Das Spiel relativ hoch vom Pad-Level, das war nicht so geil, aber wie gesagt, war dann so einer vom Backend, aber der, wo ich auch nochmal sagen muss, sehr, sehr viel davon profitieren wird, einfach, dass er groß ist, ne? Und einfach sein Game nochmal.
Und auch lang. Und bringt die Länge auch mit.
Dementsprechend war es jemand, der für mich dann rein musste für die Tackle-Position, weil ja vor allem bei den Guard-Positionen von uns ja oftmals in der Folge auch gesagt worden ist, gerade weil die Leute kurze Arme haben, tendenziell lieber auf Guard stellen, von daher.
Ist das so, dass er so eine gute Wingspan hat? Weil, als ich geguckt hatte, war er relativ niedrig. Da müsstest du mich jetzt mal kurz aufklären.
Wir müssen differenzieren jetzt zwischen Armlänge und Wingspan. Okay. Ne? Also ja. Er hat 33-Inch Arms, was voll okay ist, und eine 81er Wingspan. Da gibt es jetzt Leute, die haben eine deutlich höhere Wingspan in dieser Draft-Class. Ne? Aber was Armlänge angeht, nur Armlänge, ist er ja, sag ich mal, oben mit dabei in dieser Klasse, die relativ kurze Arme generell hat. Ist aber auch nicht geil, also 33 ist gerade
an der... Ich wollte sagen, das ist ein 21%-Teil nur, ne?
Ja, ist jetzt gerade an der Grenze, du hast recht. Okay, er ist eher groß, sagen wir so, er ist eher groß als lang, da hast du schon recht, aber ich würde sagen, die Länge ist kein Concern hier, würde ich sagen. Aber
das ist das Ding, nochmal, er hat für die Class lange Arme, im gesamten Kosmos, wie man einen Draft ja sehen muss, hat er kurze Arme.
Das hast genau.
Das ist ja der Wahnsinn.
Hast du gut korrigiert, hast du vollkommen
recht. Aber ich finde, das ist ja das, was Valentin ja perfekt eben einleitend gesagt hat. Bei allen Leuten, die wir jetzt gerade besprechen, müssen wir wahrscheinlich immer sagen, in einem Draft, der auf der Position normaler verlaufen würde, würden vor allem die Leute jetzt, glaube ich, die bei uns so zwischen 6 und 10 sein werden, tendenziell ein Problem, was frühe Picks angeht.
Aber was ihn halt ausmacht, ist halt ein 3-Jahre-Starter, ne? 2 Jahre rechter Tackle, 1 davon linker Tackle, also das heißt, du hast hier Tackle-Flexibilität auf beiden Seiten, du kannst ihn rechts und links reinsetzen, du hast also auf Tape hast du einen besseren Pass-Blocker als einen Run-Blocker, ne?
Ja.
Er kann Leute bewegen im Run-Game, ist aber jetzt nicht so unfassbar dominant. Ich würde sagen, seine kompletten Movement-Skills, Power-Balance ist alles, was nicht heraussticht, was aber auch nicht negativ auffällt. Also du hast hier einen absolut Average-Spieler, der halt riesig ist und von der Size zumindest her, sag ich mal, Baseline-Potenzial mitbringt. Und das ist auch mein Fazit für ihn. Ist ein absoluter Baseline-Tackle, glaube ich, der wahrscheinlich die Upside nach oben jetzt nicht unbedingt mitbringt, aber auch katastrophal. Also wird meiner Meinung nach auch kein Evan Neal sein, der komplett untergeht. Also ich glaube, das wird ein Swing-Tackle, den du auf jeden Fall haben kannst für linker, rechter Tackle.
Was ist ein Cheap-Shot? Warum machst du jetzt den Logo hier rein?
Ja. Wen hat ihr auf Tackle gedraftet?
Chill mal. Tyler Guyton kommt noch. was soll das? Wirklich? Sorry. Chill. Okay, nächster.
Ja, mochte ich auf jeden Fall, aber ist leider rausgeflogen für den Mann, den ich jetzt reinbringe. Und
ich weiß, wen
darf ich meinen Sleeper reinbringen, weil ich glaube, den hat keiner von euch. Der ist sehr way unter, weil dann sonst kann ich ihn nicht erwähnen. Ist mir beim Guard-Folge nämlich passiert, dass man meine Nummer 5 nicht nennen konnte. Einfach wegen des Namens. Gerard Christian Lichtenhahn von Oregon State.
Never heard of her.
Nee, ich auch.
Never heard of him, aber Pass auf, Mann ist 2 Meter groß.
Kannst du mal den Namen sagen?
Gerard Christian Lichtenhahn. Ich habe den erstmal nachgeguckt, der spielt nämlich bei Oregon State und wollte erstmal nachgucken.
Wo ist der auf dem
Der ist auf dem Consensus-Board, kann ich dir sagen, 318.
Geil, warte.
Auf 318?
Ja, ich habe gesagt, das ist mein Sleeper, deswegen ist der mit dabei.
Komm, den gucke ich mir jetzt direkt an.
Pass auf, findest du wenig Highlight-Tapes zu?
Ja, was hat denn der auf jeden Fall guten Rights gemacht bei ihm?
So, und wisst ihr, wie ich den nämlich gescoutet habe? Folgende Story bei Gerard Christian Lichtenhahn ist die, der Typ ist
10 von 10,
der Typ ist well-sized, also der ist fast 2 Meter groß, der hat die Wingspan, der hat vorher bei Colorado gespielt und hat da absolut gesackt 3 Jahre lang, bis er dann getransfert ist letztes Jahr zu Oregon State, wo er ein Pass-Blocking-Grade von 86,4 gespielt hat. Das gehört mit zu den Besten. Ich habe dann Tape von ihm geguckt, so dass ich mir halt die Highlight-Tapes von Oregon State angeguckt habe, unter anderem gegen Boise State, wo er sein bestes Pass-Blocking-Spiel hatte mit einem Pass-Blocking-Grade von 91, also gegen die wahrscheinlich mit beste Uni, gegen die er gespielt hat, ne? Unter anderem Max Stege, Gast vom College Corner hier mit drin gewesen. Und ich habe es mir angeguckt und habe gesagt, ey, da ist ein Tackle, der hat die Size, der ist ein bisschen leicht, aber so, dass ich sage, ey, das Gefühl, kriegst du noch mehr Gewicht drauf. Der hat einen guten Pass-Throw, der ist quick von der Line of Scrimmage.
6'9.
So, der ist 6'8, natürlich Football, ne?
Ja.
Das also, gefällt mir.
Die Regel.
Das gefällt mir, weil er halt, wie gesagt, dieser Late Bloomer ist und er letztes Jahr unfassbar produktiv gespielt hat.
Heißt er zufällig Jared?
Gerard.
Okay, Gerard. Lass uns ihn Gerard nennen, Alter. Lass ihn uns Gerard nennen.
Ist da, wie gesagt, mein Late Bloomer, weil ich habe mir natürlich dann viele Tackles angeguckt. Ich habe mir jetzt nicht, der ist nämlich, glaube ich, Tackle Nummer 30 oder so auf dem Board. Ich habe natürlich nicht alle 30 Tackles, aber ich bin durch die Grades gegangen und habe halt geguckt, okay, weil das war nachher mein Ranking und dann kann ich auch ganz gut zu meiner Erklärung meines Rankings kommen. Ich bin wie bei den anderen Positionen auch gegangen, was will ich denn haben, was will ich sehen? Und dann will ich natürlich zuallererst sehen, okay, dass jemand die Size mitbringt, dass er überhaupt Tackle spielen kann. Und wenn man das nicht hat, dann Skillset sehen aus einem guten Passblock, Passblock first und dann einen sehr guten Runblock. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, da ist einer mit einem sehr guten Passblock, wo ist der denn? Der ist ganz oben mit dabei gewesen, klar gegen schlechtere Competition, aber auch gegen Boise State und so ganz gut gezockt. Und dann finde ich die Story so interessant und finde diesen Faktor so interessant, dass der ein Late Bloomer ist, dass der sich so spät erst entwickelt hat, mit einem Uniwechsel, dass ich glaube, dass das mein Sleeper-Tackle im Draft ist und ich gespannt bin,
ganz ehrlich,
was das denn wird. Ähnlich wie mit dem Tackle von letztes Jahr, den wir aus der Ivy League hatten, der zu den Bears gegangen ist. Wisst ihr? Da hast du auch, guckst dir das Tape und sagst irgendwie, ey, das ist ein guter Pass-Bro, der ist schnell von der Line of Scrimmage, der hat lange Arme, da muss man jetzt noch was dran arbeiten. Aber ist ein Sleeper-Bet. Merkt euch den Namen, relativ einfach zu merken.
Gerard, wer heißt schon Gerard?
Gerard
in der NFL.
Gerard Christian Lichtenhahn.
So.
GCL, Entschuldigung.
So, mich hast du damit.
GCL.
Mich hast du mal. Du willst jetzt Ivy League gucken. Ivy.
Nee, Sumataia ist bei den Chiefs gelandet, ne? Das war ein.
Ja. Sumataia.
Ja. Der war.
Kieran Amegaji.
Richtig. Yale.
So, Entschuldigung. Yale war es, nicht Dings.
Ja, so, jetzt haben wir das auch geklärt. So, meine 10 ist auch in dem Bucket Upside-Spieler, aber aus einem anderen Grund wie Cameron Williams, weil er hat auch die Maße, auch die Size, absolut. Cameron Williams hat's ja nicht wirklich auf den Platz gebracht und man hofft, dass das noch besser wird. Der jetzige Spieler hat's absolut auf den Platz gebracht, aber gegen die wahrscheinlich schlechteste Competition, die es gibt. Nämlich, sein Name ist Charles Grant und kommt von William und Mary.
Ist auch meine 10.
Nicht angeguckt.
Nicht angeguckt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte den Namen schon 2-3 Mal gelesen, hab mir aber nie angeguckt wegen William und Mary. Dann habe ich mir vor zwei oder drei Tagen von Brett Coleman seine Sleeper angeguckt, das YouTube-Video. Und da war er dabei, wo übrigens auch Jimmy Horn dabei war.
Und, wer noch?
Swinson.
Ja, und wer noch? Jaden Higgins.
Na ja, gut, das ist für mich kein Sleeper mehr. Der
wird ja, mich hat es ehrlich gesagt, als ich die Liste von ihm gesehen habe, habe ich so durchgeguckt. Dann kam Higgins und habe ich gesagt,
für mich war es bis vor kurzem auch noch ein Sleeper.
Ja, aber Charles Grant ist meine Nummer 10 und der Typ ist, also... Du hast ihn gar nicht angeguckt, ne?
Ich hab mir leider gar nicht angeguckt.
Also wir reden hier von einem Spieler, der ist zwar nur 6'4, also ich würde sagen knapp undersized, was Größe angeht, aber trotzdem mit 3'11, hat 34-inch Arme. Jetzt gucke ich gerade nochmal genau die Measurements an, weil ich habe sie hier offen.
Hat ganze 41 Starts auf Left Tackle gemacht im College.
Hat 34,68 Arme und eine 81er Wingspan, also längere Arme als Wingspan. Hat, wie Marie schon gesagt, College-Erfahrung, aber halt nur bei William und Mary. Was ist das für eine Division? Wisst ihr das aus dem
Kopf? Müsste Subdivision sein, wenn ich gucke gerade nochmal nach, aber müsste eigentlich sein.
Also wir reden von einem 6'4-Dude, der über 300 Pfund wiegt, der unfassbar athletisch ist, der einen Wrestling-Background hat, was wir schon mal lieben bei O-Linern, der absolut nasty ist, was wir auch lieben. Und ich schwöre dir, das ist das beste Reach-Block-Passing-Tape, was ich gesehen habe. im ganzen Draft. Also der Typ ist auf der Backside, der hat einen Linebacker, der auf dem Second Level im B-Gap stand, hat er gereached beim Outside Zone.
Das ist krass.
Also das ist natürlich William und Mary Competition, ne? Also wenn das jetzt ein Fred Warner ist und der läuft runter auf den Outside Zone nach rechts und du bist linker Tackle, dann bezweifle ich, dass er auf Second Level hochkommt und ihn gereached bekommt.
Ja.
Aber das, was er in diesem Tape gemacht hat, ist unfassbar. Also für jedes Shanahan-Outside-Zone-Team, wo es viel um Reach-Blocken geht, absoluter Must-Pick an Tag 2 oder 3. Dazu kommt, er hat Elite-Grades, ne? Ist jetzt mir immer in Kontext gesetzt gegen die Competition. Also sowohl als Run-Blocker als auch als Pass-Blocker sehr, sehr gut gegradet.
Aber würdest du ihn auch eher als Guard sehen dann im
NFL? Nee, 100%. Also der bringt die Size mit, ist unfassbar gut im Run-Game. Bringt Power und Athletik auch mit, also hat absolut dominiert auf seinem Niveau. Und was dazu kommt, der Mann ist, obwohl er von William & Mary ist, hat er, glaube ich, 8 oder 9 Top-30-Visits schon gehabt oder sind geplant mit Teams. Das heißt, er ist auf jeden Fall auf dem Radar von den ganzen NFL-Teams und du lädst Leute nicht ein zum 30-Visit, wenn du die nicht relativ hoch draften willst. Das heißt, wir reden hier von einem Spieler, der ziemlich sicher wahrscheinlich Runde 2, vielleicht Runde 3 gehen wird, aber nicht später. Also, obwohl er von William & Mary kommt, ist das hier ein Top-Prospect.
Ey, ich sag's so, ich habe eben gesagt, slow feet don't eat. Ich sehe gerade das Tape live. Die Füße essen.
Ja.
Die Füße essen. Das ist cleanes.
Der ist ein ergiebiger
Arbeiter. Das ist cleanes O-Line-Tape. Eine Sache möchte ich nur dazu sagen. Ich hatte das in der Free-Agency-Tackle-Folge schon mal gesehen. Ich hatte nachgeguckt, wie viele Tackles es überhaupt gibt, die 6'4 groß sind. Da geht es nicht um Wingspan-Arme, wer das hat oder so. Und da können wir uns einigen, was wichtig ist. Ich glaube, es gab keinen Starting-Left-Tackle, der 6'4 groß war. Also ich glaube nicht, dass es da eine Zukunft gibt für jemanden wie ihn. Ich glaube, das kann man sich einreden und sagen, nee, das klappt. Aber die Realität ist halt eine andere, dass die Tackle halt dann auch einfach immer auf die 6'5, 6'6 hochgehen und zugehen, ne?
Ja, wie gesagt, also ich finde, da ist dann Größe an sich nicht so wichtig wie Länge und die bringt er halt mit. Aber hier, guck mal. Guck dir das mal an.
Hast du Sable in deinem Ranking? Da bin ich gespannt drauf.
Das ist ein guter Block, aber das ist ja.
Nee, aber das,
ja, also, ja.
Das siehst du in dieser Klasse halt nicht. In der Klasse, wo wir jetzt reden von, okay, bist du lang und groß genug, dann hast du den ersten Check und dann ist die Frage, okay, hast du schnelle Füße, wird schon wieder kritisch, das ist zumindest ein Spieler, der zumindest vom Tape her beides mitbringt. Der bringt zwar nicht die Größe mit jetzt unbedingt, aber die Länge, die Athletik, den Körperbau und da finde ich einfach auf 10, er muss da einfach rein, ich finde den
super. Fühle ich sehr.
Also, du hast ihn auch auf 10?
Ja.
Okay.
Weil ich mag ihn auch sehr gerne. Ich bin jetzt nur gespannt, ob du Gray Zabel überhaupt in deinem Ranking drin hast.
Habe ich nicht.
So, ich nämlich auch nicht. Sehr gut. Dann sind wir
gleich. Gray Zabel ist für mich ist Guard, ein Guard oder Center. Ja.
Weil das auf war nämlich die Sache, als ich mir ihn angeguckt habe, bin ich hingegangen wegen Subdivision, weil ist übrigens, ich habe es jetzt gerade nochmal verifiziert für mich selbst.
Ja.
Und da habe ich mir nämlich auch die Frage gestellt, wen finde ich jetzt von euch beiden cooler auf Tackle halt? Dann bin ich halt auch mit ihm gegangen. Zabel hat es bei mir nämlich auch nicht, hat's knapp nicht reingeschafft. Von daher, kam
Hast du Zabel als Tackle drin?
Ich habe Zabel als Tackle drin oder ich habe ja, wie gesagt, ich habe sehr Tackle-Position, aber O-Liner genommen. Ist Zabel bei mir auf der 6, weil ich einfach die Versatility, die ich eben gesagt habe, deswegen habe ich es auch mit reingeschrieben. Zabel war der Hauptpunkt oder da sind ja viele drin, aber ich mag die Versatility. Ich mochte seine Raps sehr beim Senior Bowl und ich glaube, damit hat er viele Fragezeichen abgesetzt und dann ist es einfach, ich glaube, einer der O-Liner, wo ich Bauchgefühl sagen würde, Swing Tackle, Guard Center, kann funktionieren, wird funktionieren. North Dakota State ist nicht die normale Subdivision. North Dakota State ist das Elite Subdivision Team, sind gut gecoachte Spieler, haben sich einige in den letzten Jahren auch oder immer wieder von bewiesen oder klingt jetzt blöd, aber dieser eine North Dakota State Recruit, der immer wieder reinkommt, hat eigentlich gefühlt in meinem Kopf.
Hat eine Tradition,
dass es diesen Einspieler gibt, der immer die Question Marks gecheckt hat.
Und dann, einer verwirrt sie alle.
Ja, und dann mag ich einfach seine Athletik, aber wie gesagt, dann halt mit dem, das sieht man dann gleich, True Tackle wahrscheinlich nicht.
Das war doch Trey, ne? Auch, das war sein
Dakota, Wentz, ne? Christian Watson
ist
zum Beispiel auch von North Dakota State. Wir können mal diskutieren, ob die Leute ihr Ceiling gespielt haben, aber das sind immer Leute, die dann kontinuierlich in der NFL dann auch oder oftmals gezockt haben.
Ja, ich verwechsel immer die Dakotas.
Sehe ich ihn halt auch.
Die Dakotas.
Ja.
Nee, ich bin ja großer Gray Zabel-Fan, ne? Also war ja für alle, die Interior-Folge schon gehört haben, mein Nummer 1 Interior-Spieler. Ich habe ihn deswegen auf Tackle nicht mehr gerankt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich ihn nur als Guard draften würde, dafür aber sehr hoch. Also Gray Zabel würde ich auf jeden Fall in der ersten Runde draften, wenn ich sogar so um die 15 rum, aber selbst als Guard in dieser Draft-Klasse, aber genau, habe ihn jetzt nicht mehr gerankt. So, da haben wir Charles Grant von William und Mary abgehakt, kommen wir zu meiner 9 und das ist ein Spieler, den ich sehr interessant fand und das ist Wyatt Milam von West Virginia.
Ist auch meine 9.
Ist meine 8.
Okay, dann sind wir ja...
Nee, ist meine 8, Entschuldigung. Ist meine 8.
So, bei euch beiden die 8, bei mir die 9, dann sind wir ja im selben Ballpark. Dann fange ich jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Wir reden von einem linken Tackle, der groß ist, aber auch hier reden wir wieder von kurzen Armen und kurzer Wingspan. Das heißt, wir haben ja auch hier wieder Längen-Concerns. Wir haben auch Athletik-Concerns, würde ich sagen. Also wir haben jetzt hier nicht unbedingt den besten Athleten. Sieht alles ein bisschen schwerfällig und langsam aus. Was der Mann aber hat, ist eine überragende Technik. Also ich finde, man sieht da, dass er sehr, sehr gut spielt. Wo man aber sieht, okay, hier hat der Fragezeichen, ist gegen Speed. Ne? Also wenn er gegen einen Speedrusher geht, der hauptsächlich über Speed kommt, dann sieht man, dass seine Athletik nicht ausreichend ist und er da sehr gegen struggelt. Aber er ist ein sehr guter Runblocker, und mit einer der besten Passblocker, zumindest gegradet, was bei PFF geht, der zweitbeste Offense-Tackle, also hat das zweitbeste Offense-Grade zusammen aller Tackles bei PFF, hat 4 Jahre gespielt, ist konstant besser geworden, hat im ersten Jahr rechter Tackle gespielt, danach linker Tackle. Das heißt, du redest hier von einem Spieler, der vielleicht Guard ist auf dem nächsten Level, eben wegen der kurzen Arme, aber was Blocking angeht, absolut versiert ist in seiner Technik und eben auch was Grades und sowas angeht, also sehr, sehr gut performt hat.
92,9 in True Pass Set.
Ja, also das ist mit der beste Passblocker in diesem Draft, zumindest was PFF Grades angeht, und hat auch gute Raps gehabt gegen Abdul Carter. Aber da hat man halt auch gesehen, okay, wenn der Speed kommt, dann kommt der Speed, aber es ist halt auch Abdul Carter und von diesem Spieler reden wir vielleicht als generational, zumindest was Speed angeht, also viel schneller wird es dann auch nicht mehr, auch in der NFL nicht, was Speedrush angeht, aber du hast hier einen Spieler, der hat gute Power, der ist nasty ein bisschen, der ist überragend, was seine Technik angeht, hat halt Probleme gegen Speed, sieht ein bisschen schwerfällig aus, aber ist absolut produktiv, deshalb hat das bei mir auf die 9 geschafft.
Gart hat mir gegen Carter richtig leid, ja. Muss ich sagen, was Carter mit dem gemacht hat, Also er wusste auf jeden Fall, das klingt jetzt wieder so fies, aber er wusste auf jeden Fall, was er mit seinen Betonbeinen machen musste.
Ja. Guard. Ist einfach
Guard.
Ist ein Guard.
Ich glaube, er ist auch Guard. Guard. Aber
er hat
es nicht in meine Top 5 Guards geschafft oder Interior-Spieler, deshalb musste ich ihn auf Tackle einfach.
Hat eine Wings, gehört zu den 2% mit der kürzesten Wingspan aller Offensive Liner, die gemessen wurden. Und muss Guard. Also das ist klassisch Guard. Also Ich gehe jetzt immer mit der Erfahrung, die wir jetzt irgendwie gesammelt haben und wo wir Draft-Prozesse anders betrachten und mal gucken, wie das hingeht. Guck dir mal das Gronski-Tape an. Ne? Das ist besser. Das ist besser als das Tape, was wir hier sehen. Und der musste auch auf Guard gestellt werden. Und das ist auch schon ein Struggle. So, jetzt kann man darüber diskutieren. Vielleicht wäre es auf Tackle besser gewesen. Aber es wird ja einen Grund geben, wieso da ganz klar gesagt wird, ey, der muss Guard spielen. Und hier sehe ich das genauso. Das ist einfach nicht genug, um so einen Spieler dann auf Tackle auszuprobieren. Und dann habe ich eine Sache, die hattet ihr letztes Mal angesprochen bei den Edges, und zwar O-Liner, die nicht in Dreipunktstand gehen. Und ich bin gespannt, ob der Spieler es schafft. Ich glaube, bei dem, was er gezeigt hat und wie er spielt, aber die Block-Responsibilities wären schon was anders. Pad-Level muss auch noch was anders sein. Die Hand runterzunehmen muss was anders sein. Die Vision muss was anders sein. Also so ein Spieler lebt davon, dass er auch einfach immer genau weiß, wo was passiert, dass er dieselben Winkel nehmen kann, dass er an seinen Steps arbeiten kann. Auf Guard wird das was anders und er muss 100%ig Guard spielen. Ich will nicht sagen, er hätte nicht die Produktivität gehabt, aber ich sehe ihn jetzt auch nicht in einem One-on-One-Block eine Dreiertechnik komplett aus dem Gap rauspullen. Oder wir haben ihn wenig pullen sehen als Lead-Blocker. Das sind alles Aufgaben, die er hat. Im Pass-Block mache ich mir da wenig Sorgen. Ich glaube, da ist er dann sehr gut aufgehoben, wieso er dann hier auch noch bei mir auf der Tackle-Position auf der 8 ist. Aber da bin ich sehr gespannt drüber. Aber wie gesagt, das ist zu 100% ein Guard in der NFL.
Ich werde mich jetzt hier die ganze Zeit eine Argumentation bringen und bei den anderen Prospects werde ich genau in die andere Richtung drehen. Also es macht keinen Sinn, was ich jetzt sage. Aber ihn würde ich auf jeden Fall auf Tackle ausprobieren. Weil wenn du den in Runde 2, Runde 3 draftest, ist es was anderes als Will Campbell in den Top 5, Top 6, wo wir eine ähnliche Frage haben, wo du zumindest mal hingehen kannst und ihn zumindest im Trainingscamp mal probieren kannst, okay, was haben wir hier auf Tackle, weil das Tackle-Tape dann, glaube ich, gut genug ist mit der Technik, um zu gucken, okay, kriegen wir diesen Speed-Concern irgendwie raus und wenn nicht, kannst du ihn immer noch auf Guard stellen.
Das muss man ihm lassen, das hatte der bei dem Tape gegen Carter, er verliert zwar oftmals die erste Aktion, aber er schafft es irgendwie noch so an ihm dran zu bleiben, dass er zumindest Carter immer so aus der Lane rauspusht, dass er nicht an den QB direkt drankommt. Ich weiß, was Valentin meint, so diese, komm, weißt du, so wie in Vegas, wenn du am Flughafen stehst, hast noch so ein Viertel Coin, und den schmeißt du einmal in den einen Arm.
Ich habe einfach nur eine Sache. Ne?
Und
das ist, ich glaube, das ist einfach wichtig. Was wir machen würden, ist natürlich das eine. Aber, und ich sag ja auch, ich war letztes Jahr auch ein großer Freund noch von The Tape Doesn't Lie und sowas, aber auch mit Tackles, die 6'4 groß sind. Wenn es keine Tackles gibt, die 6'4 groß sind, und wenn es keine Tackles gibt mit kurzen Armen, ist dieser Spieler das Lifetime-Talent aller Zeiten, dass er das jetzt ändern wird, dass er against all odds,
Das ist eine sehr, sehr faire Herangehensweise.
Und wenn er das nicht macht, wenn ich da nicht sehe und sage, boah, das ist das beste Tackle-Tape, was ich jemals gesehen habe, die Arme sind mir scheißegal, dann ist das ein Guard. Also so brutal muss ich da sein, weil warum sollte er der Erste sein, der es schafft, oder einer der wenigen sein, der es schafft, das aufzubrechen?
Warum bist du so hart zu ihm?
Immer, es gibt immer einen Ersten,
was der hat etwas er aufbricht. Dir getan?
Herr Weinreich.
Nichts.
Against all odds.
Ja, ich route für ihn, aber so. Hab ihn als Guard.
Das drittbeste Tackle Grade, ich fasse es nicht. Was ist West Virginia für eine Conference?
Big Ten.
Big Ten.
Big 12. Big 12. Oder? Sind die gewechselt? Ich weiß es nicht mehr.
Ich war letztes Jahr schon verwirrt und davor das Jahr, nachdem wir es anders geändert haben, probier es gar nicht mehr.
Das ist bei, ich sagte dir selbst, als ich würde behaupten, dass Jan und ich ja wirklich schon ein bisschen College Football geguckt haben, aber ich habe auch meine Schwierigkeiten mit dem ganzen Puzzle, was da. So, Big 12 Conference.
Ist Big 12?
Ja.
Okay.
Hat Habt übrigens aus dem, hat, das ist mir auf Tape, auf meiner Zeit, nochmal auf. Hat einen richtig weirden Split gehabt, den er so auch nicht mehr spielen wird als Tackle in der NFL, ne?
Was meinst du mit?
Der Split, Entschuldigung.
Der Split zwischen ihm
und White Milam, den Split zwischen ihm und dem Guard.
Ich dachte, du meinst in seinem Stance.
Wird er so nicht spielen. Einmal kurz den Leuten draußen erklären, was ein Split ist?
Der Split ist der Abstand, wie er zu den restlichen Offense-Linern steht. Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie man das macht und vor allem für verschiedene Spielzüge, wie man stehen möchte. Man möchte teilweise, zum Beispiel Center und Guard wollen eng aneinander stehen, damit sie ein besseres Double-Team spielen. Man möchte die gleichen Abstände haben, man möchte sehr weit auseinander stehen. Er und sein anderer Tackle in dieser Offense müsste auch Kategorie Air Raid sein, also wird viel gepasst, viel gespreadet. So steht sehr, sehr weit auf einer Island weg von seinem Guard. Also sind anderthalb Yards dazwischen.
Weil er so gut ist.
Was dadurch entsteht, ist natürlich, dass du den Defense End weiter rausziehst. Dadurch kriegst du klarere Formationen der Verteidigung. Dadurch wird vieles einfacher. Und deine Aufgabe wird auch etwas einfacher. Und die Aufgaben, die von dir abgefragt werden, werden etwas einfacher. Also es ist so ein bisschen System-Tackle.
Okay.
Kann man.
So. Das Wort ist krass.
Ja, aber es ist so. Also es ist für mich, also, ja, wie gesagt, so kleine Punkte. Und vor allem, wenn er Guard spielen wird in der NFL, wird das nochmal ein Riesenproblem.
Im Football-Wohnzimmer gab es jetzt schon die System-Quarterbacks, dann gab es mal auch kurzzeitig die System-Receiver und jetzt gibt es die System-Tackle.
Ich finde gut, dass wir den Begriff System einfach so, der ja eigentlich nichts Schlechtes ist, aber jetzt
aber
so,
ich möchte,
so
möchte das
beziehungsweise
noch,
die Diskussion so ein bisschen ad absurdum führen, die damals
ich,
entstanden ist.
Danke, möchte ich aber auch nochmal einmal reinführen, das war jetzt bei den U-Line nochmal wichtig, wieso mir der Run-Block egaler war als der Pass-Block, weil ich will auf Tape sehen, wie du Run-Blockst, weil Run-Blocking halt auch Coaching ist. Also Run-Blocking und dein Run-Blocking-Grade ist auch massiv daran gekoppelt, wie oft dein Trainer in der NFL den Ball laufen will und was du für Aufgaben hast. So. Und deswegen war dann auch Pass-Blocking wichtig, weil da geht's ja bei Tackles vor allem darum, okay, im 1 gegen 1, wie performst du? Konträr zu dem, was ich gerade gesagt habe, da sah Wild Mile natürlich sehr, sehr gut aus.
So, da du ja so ein so wichtig, also da die ja die Größe für den Tackle so wichtig ist, Jan, würdest du den nächsten Tackle auch nicht mögen, ist bei mir auf der 8, ist es Josh Connolly von Oregon.
Raus bei mir.
War klar.
Boah, jetzt wird's hart, ist bei mir die 4.
Ist bei dir die 4?
Ja.
Komm mal, nimm du Jan an. Nimm du Jan an. Verkaufe Jan, warum Josh Connolly auf die 4 muss.
So, Sekunde, ich muss mal meine...
Das ist erst 21, ne? Wenn ich
genau,
das
fang du gerne kurz, ich muss gerade meine... Ich habe meine
okay, komm, Datei hier gerade
zugemacht.
Zwei Jahre Starter bei Oregon, ne? Josh Connolly, linker Tackle. So, jetzt kommt, wir haben über die Leute noch nicht gesprochen, aber ich will es einfach nur mal in Perspektive setzen. Die Arme sind genauso lang wie von Calvin Banks, von Aman Membu und von Donovan Jackson. Das sind wahrscheinlich alles noch Leute, über die wir noch reden werden. Hat mehr Wingspan als Membu, aber weniger als Banks und Jackson. Also das ist dieses, okay, Armlänge und Wingspan, diese zwei Variablen. Okay, wie misst er sich gegen die anderen?
Ist aber dafür, und das möchte ich jetzt auch von dir hören, natürlich ein athletischer Freak.
So, ist klein und leicht als Tackle. Aber, und genau deswegen, das muss er ausgleichen, ist ein sehr guter Athlet beim Combine gewesen. Ne?
Jo.
So, jetzt kennen wir aber auch sein Problem. Wir reden hier von einem kleinen und von einem leichten Tackle. Womit strugglen die meistens? Aha, gegen Power, das wird schwierig. Wer war der Tackle von Oregon, der von Mike Green beim Senior Bowl auf den Arsch gesetzt wurde? Ding, 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 Josh Connolly.
Generell Senior Bowl Josh Connolly, sehr schlecht.
So.
Vor allem im Pass.
Das heißt, wir reden hier von einem, und ich frame diese Art von Tackles, die Probleme mit Power haben, aber sehr gut athletisch sind und sehr gute Füße haben, immer so ein bisschen als Finesse-Tackle. Und wenn ihr euch an letztes Jahr erinnert, gab es einen, den ich gar nicht mochte, der aber in der NFL sehr gut funktioniert hat, und das war der legendäre Roger Rosengarten. So. Hat mir so ein bisschen die Vibes gegeben und ist wahrscheinlich auch dann, wie du sagst, eher ein System-Tackle, weil Josh Connerly ist wahrscheinlich besser aufgehoben in irgendeiner Form von Zone-Blocking-Offense, haben wir jetzt auch schon mehrfach drüber gesprochen, also wahrscheinlich nicht in irgendeinem Gap-Scheme, sondern eher in der Offense, die sich konstant lateral nach rechts und links bewegt und er eben seine Athletik in Space ausspielen kann, ohne jetzt Gap-Scheme mit seinem Körperbau irgendwie konstant Leute krass aus dem Gap schieben zu müssen. So, das heißt, wir reden hier von einem Tackle, den ich nicht bei zu jedem Team packen würde, aber für selektierte Teams, glaube ich, mit dem richtigen Coaching dann ein guter Tackle sein kann. Aber deswegen ist er auch bei mir nicht auf der 4, sondern eben nur auf der 8, weil es dann halt mir dann auch Sachen fehlt und ich diese Art von Tackle generell nicht mag. Da gibt es gleich noch einen, wo ich dann vielleicht jetzt überkompensiere aus meinem Roger Rosengarten-Miss von letztem Jahr, aber das ist diese Art von Tackle, deshalb habe ich ihn auf der 8. Aber ich verstehe voll, warum du ihn nicht mal in den Top 10 hast.
Du hast ihn gar nicht in den Top 10? Achso, krass. Nee. So, stimmt, deswegen habe ich auch gerade gesagt.
Wegen der Größe und wegen der Power, die er nicht hat.
Größe, Power, okay. Und dann, also hat ein gutes Pass-Blocking-Grade, aber wir können nicht bei der einen Sache A sagen und bei der anderen Sache B sagen. Wir können nicht bei Dylan Gabriel und Bo Nix zwei hintereinander sagen, ja gut, aber ist ja auch 1, 2, 3 wirft den Ball in die Flat und dann bei einem Offense-Tackle, das ein wichtigster Job ist. Ja. Und wenn wir dann ihn gegen die beste Competition im Senior Bowl sehen, der undersized ist und dann sehen, ach du Scheiße, der wird ja komplett gefressen hier.
Wobei ich aber da jetzt gerade, guck mal, ne, können wir direkt auch mal Fairness walten lassen. Ich persönlich habe gar keine, mit Senior Bowl, sagt ja selber, war ja scheinbar generell nicht so gut von ihm. Da hatte ich jetzt gar kein Knowledge zu, aber genau wie wir das eine kritisieren, dass der eine wegen einem Play direkt aufhört, im Senior Bowl weiter teilzuhaben, kann ich auch
hingehen. Ist ja nicht sagen, nur gegen ihn. Er hat zum Beispiel auch Raps gegen den, also er loost einen Rap später zum Beispiel auch direkt gegen den vom Boston College, also nicht diesen
Losen. Aber Enzeraku ist auch ein Pferd.
Ja, aber das...
Ja, na gut.
Ja.
Ich habe ihn darauf 4 gepackt, deswegen sollte er gegen auch ein Pferd bestehen, von daher.
Und absolut. Das ist nicht so der Loss von, oh, da hast du die Beine nicht gesetzt, sondern es war so, okay, der ist durch. Der macht einen Move, der macht seinen Standard-Move, geht nach außen, zieht innen vorbei. Und dann war es mir zu wenig, aber kommt für mich, also das war auch wieder wie bei der anderen. Ich habe in den dritten Tier gepackt, ist für mich mit Milam und einem anderen Tackle in demselben Ding. Meiner Meinung nach musst du auf Guard gestellt werden und die anderen haben dann einfach besser performt, bringen dir das ein oder andere Tangible mehr mit und dann habe ich dir das Benefit of the Doubt, was das Einzige oder das Beste, was er mitbringt, ist ja die Pass Protection, ihm nicht gegeben, weil ich gesagt habe, nochmal, also ich kann nicht beim Quarterback hingehen und das kritisieren und beim Offensive Liner dann sagen, ach so, ja, all gut.
Aber auf Kurzfrage direkt
Alter,
dahin.
Alter ist natürlich, spricht für ihn, aber ich habe jetzt wenig projected.
Gewicht kann man ja A zunehmen, ne, um auch Power zu verteidigen, ist die Frage, ist es so schwer erlernbar in euren Augen, dass er quasi, oder glaubt ihr, dass er dann einbüßen würde in Form von seiner athletischen schon Verrücktheit, ne?
Also, das Problem bei sowas ist immer zu sagen, okay, in der NFL, so bei Charles Grant würde ich jetzt sagen, ja, weil der kommt von Billy Mary, der hat wahrscheinlich nicht das Programm gehabt, nicht die Coaches etc. Bei Oregon wird der Mann seitdem er da ist, einen Mealplan haben, der wird einen Coach haben und der wird da optimale Voraussetzungen haben, das zu kriegen, was du dir wünschst, nämlich Gewicht zuzulegen und stärker zu werden. Und wenn es im College schon ein Problem ist, glaube ich, dass es in der NFL dann nicht plötzlich Klick macht. Wir sehen das immer wieder,
aber es ist, ja ein
bisschen aber es ist meiner Meinung nach immer, das ist zu einfach, diese Gefängnisfreikarte zu spielen, weißt du?
Zeig, aber ist das denn, müssen wir nicht fairerweise auch dahin gehen, weil das war so ein bisschen mein Gedankenprozess auch dabei, dass ein Team wie Oregon zum Beispiel ja auch ganz gezielt, wie Jans ja eben schon gesagt hat, sehr, sehr schnell spielt, viele auch mit ihren Screens spielen, wo sich auch die O-Liner, sag ich mal, tendenziell ein bisschen athletischer bewegen müssen. Da ist es ja auch gewollt, dass er so,
auf dem Level, beziehungsweise mit dem Gewicht spielt. Ich will gar nicht abreden, dass er hier irgendwie noch 10 Kilo vielleicht draufpacken kann in seiner NFL-Karriere, aber dann ist er halt trotzdem noch 6'4 groß, aber er bringt halt theoretisch die Länge mit, oder zumindest im Vergleich zu anderen. Er hat über 33 Inch Arme und eine 82er Wingspan, also das ist
und dann die Beine von dem Essen, ne? Das muss man halt sagen. Deswegen, das war aber das, was mich bei ihm am meisten so, was er am attraktivsten fand. Ich finde, er hat einen Motor. Ich finde, du siehst bei ihm einfach, dass das Tape, wie soll ich sagen, da passiert einfach was, ja? Bei ihm.
Also 4 finde ich auch rich, aber ich finde es schon Top 10 Tackle wahrscheinlich in dieser Klasse. Aber ich kann voll verstehen, das ist immer die Sache. Okay, wir haben denselben Spieler beschrieben. So, wie wertschätzen wir das?
Aber wie gesagt, es ist für mich, also der könnte bei mir auch auf der 8, 9 sein. Ich muss mal gucken, oder 7, ich gucke jetzt mal nach, aber könnte auch auf der 7 sein. Ist für mich alles dieser Range. Also, nee, ist bei mir 8 oder 9, beziehungsweise 10. Alles voll mit dabei. ist nichts, was ich hasse, nur ich habe gleich so True Tackles, wo ich einfach sage, okay, ich habe die Tangibles, aber auch passt für mich in Kategorie Josh Connerly Jr., wahrscheinlich ein Guard. Wahrscheinlich ein guter Guard und ein guter, ein well-sized Guard sogar.
Wobei ich bei ihm auch sagen muss, der ist bei mir in einem Tier, das sich tendenziell wahrscheinlich über Leuten platziert, die jetzt in dem Moment vielleicht besser sind, bei denen ich aber glaube, dass sie, also ich glaube bei Josh Connerly einfach, dass da noch was nach oben geht. Ich glaube, dass du aus dem was machen kannst. Und wie Valentin jetzt auch vor allem gerade eben gesagt hat, wenn das richtige Team halt auch trifft, mit dem richtigen System, glaube ich, dass er einfach Trades hat, die richtig sitzen können. Aber wie gesagt.
Auf jeden Fall, bin ich voll dabei. Also auch, was das Alter spricht auf jeden Fall für ihn, wenn man das als Pro-Faktor für ihn nutzen möchte. Tendenziell ist das ein Pro-Faktor auf der Position. Ja. Ist dann aber auch die Frage, wo drafte ich, was erwarte ich von ihm. Aber wie gesagt, ich hasse ihn nicht. Ne? Also ich bin jetzt nicht so der Riesenhater. Ich sag einfach nur, ich glaube auch da eher eine Zukunft oder würde ich eher eine Zukunft auf Guard lieber sehen, als dass ich die Zukunft auf Tackle so krass sehe.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich auf 7 einen Guard, den ich aber als Tackle auch gar nicht so uninteressant finde, der aber auch absolute Size-Concerns mitbringt, und das ist Donovan Jackson von Ohio State.
Nein.
Nope.
Habt ihr beide nicht drin?
Auf jeden Fall ein Guard.
Ist auch wahrscheinlich auf jeden Fall ein Guard, aber ich wollte zumindest die
ganz kurz, dann mal rüber und dann.
Was?
Ach so.
Ja, okay.
Erzähl du mir doch einfach, warum du ihn reingetan hast.
Also ich habe ihn zumindest als Guard hier mit in die Liste, als Tackle mit in die Liste genommen, weil ich habe es auch schon bei den Guards gesagt, der war ja auch gerankt. Ich finde, Donovan Jackson hat fast sein bestes Tape gehabt letztes Jahr, als er für Josh Simmons eingesprungen ist, über den wir gleich auch noch reden werden bei Ohio State, und dann auf linker Tackle übernommen hat und dann mit Ohio State das Championship gewonnen hat. Und er ist einer der Spieler oder einer der Gründe, warum Ohio State das geschafft hat. Also der hat absolut lights out in den Playoffs gespielt, auf linker Tackle. Er ist klein, er hat zwar die Arme, also wir reden auch hier über längere Arme als gerade bei Connerly, ne? Also Armlänge ist dann wieder über 33 Inches, hat eine höhere Wingspan, also eine längere Wingspan. Das heißt, er bringt zumindest die Länge mit, aber die Körpergröße nicht unbedingt. Das heißt, wir haben hier, deshalb ist er auch Guard eigentlich, aber dieses linke Tackle-Tape war zumindest so intriguing, gerade im höchsten Moment oder im wichtigsten Moment der College-Playoffs.
Dass man es probieren sollte.
Dass ich in dieser Klasse, wo sowieso alle Fragezeichen haben, denke ich mir, okay, warum ist das Fragezeichen bei dir jetzt egal, nur weil du nicht mal auf Tackle probierst? Also, weißt du, warum? Also, weil neben deiner Personalie kein T steht, sondern ein G. Ja. Wenn du nur das Tackle-Tape dir angeguckt hättest, würde jeder genauso über dich reden und sagen, okay, du bist ein Guard. Deshalb finde ich es unfair, dass nur weil da jetzt ein Guard steht, wir nicht darüber reden, dass er vielleicht ein Tackle sein könnte, weil er es eben gespielt hat. Ist wahrscheinlich ein Guard. Deshalb, ich hab ihn ja auch höher gerankt bei Interior Offensive Linemen, aber ich glaube, dass er in dieser Tackle-Klasse, die jetzt da in dem Bereich ein bisschen schwammig ist, auf jeden Fall dann doch irgendwie reingehört. Deshalb habe ich ihn auf die 7 gepackt.
Wer glaubst du, hat eine bessere Zukunft auf Tackle in der NFL? Sable oder er?
Er.
Okay.
Ich glaube er.
Dann passt das wenigstens in deiner Struktur der Argumentation.
Das ist schon mal gut zu hören.
So.
So, dann kommen wir zu meiner 6, und den Mann habe ich gerade eben angesprochen, und das ist der Josh Simmons, auch der andere Ohio State Tackle, nämlich den Donovan Jackson abgelöst hat. Josh Simmons hat sich, glaube ich, am Knie verletzt, schwer, ne?
Ja, musst du.
Ich glaube, das Teller sehen oder so. Ja. Muss ich gleich mal gucken, ich habe es aufgeschrieben, aber mein Ranking ist auf einer anderen Seite auf meiner Excel. Deshalb, ich habe Josh Simmons auf der 6. Wo habt ihr ihn?
1.
Left Eins. ACL, meine 3.
Josh Simmons ist meine 1, weil das ist der oberste Punkt, den ich habe. Also O-Line drafte ich, ich baue auf lange Zeit. Du baust ein O-Line auf lange Zeit, und zu erwarten, dass dein O-Line am ersten Jahr gut ist, kannst du eh vergessen. Ich habe das ja schon
ist
mal gesagt.
Ist aber auch nur 6'4, ne?
Ja, nee, 6'5.
So, jetzt fangen wir wieder an mit dem Zentimeter 6'5, ziehen hier.
6'5, 33 Inch Arm. Ich habe heute noch nachgeguckt extra. 6'5 ist
also
die Benchmark.
Also im Combine ist er 6'4, 7 gemessen worden. Ist aufgerundet auf 6'5.
Das ist krass. Auf der offiziellen NFL-Seite steht 6'5.
Ich bin aber auf der NFL-IQ-Combine-Seite.
Das ist krass.
Vielleicht ist das investigativ so ein Video für YouTube, wie die Measurements
verkackt wurden. Aber es ist das Geile, so 6'5, okay, aber 6'4 knapp dran, nö. Und wir reden hier von 2-3 Zentimetern, ne?
Ja, aber ich sag mal so, Josh Simmons.
Die können eine Rolle spielen, meine Leben.
Das hast du jetzt gesagt.
Was denn? Mensch, im Gott. Junge, in welchem Kontext bist du schon wieder unterwegs?
Ist vielleicht was hoch, und der hat auf jeden Fall auch, hat natürlich viele Flex, was die Size angeht, hat aber eine richtig gute Wingspan. Ne? Also der Typ hat wirklich das, was du haben willst beim O-Liner, der bringt die Maße noch so mit, um Tackle spielen zu können. Also bei mir war halt die 6'5, ne? Lass ihn diese 6'5 sein.
Hat eine kürzere Wingspan als Connolly und noch kürzere Arme.
So.
Also hat 33-Inch Arme und einen 82er Wingspan.
84,48 steht bei mir.
Ich finde es schön, dass wir in der Folge gerade live quasi das auch den Leuten,
andere
die das
Seite
absurd
zeigen. Measurements. Also ich bin auf der NFL-IQ-Seite und hier steht okay. Josh Simmons 6'4", 33, 82.
Passt, aber auf jeden
aber
Fall.
Aber vielleicht sind das die Pro-Day-Werte und die sind aktualisiert, keine Ahnung.
Was auch immer.
Aber das, aber hat, das ist so, der Punkt, den ich eben meinte.
Er hat, ich sag mal so, das ist mir nämlich aufgefallen, er hat nämlich sehr lange Arme und du siehst du auf Tape meiner Meinung nach, dass er lange Arme hat. Und ich habe das eben gesagt, ich baue eine O-Line auf Langzeit und ich baue, du kannst eh nicht erwarten, dass dein Offensliner im ersten Jahr einen krassen Impact hat und dass er im ersten Jahr direkt was mitnimmt, sondern es ist von Anfang an, egal wen du draftest, es ist Development und du musst Development erwarten. Der beste Tackle, Rookie-Tackle, den wir seit langem gesehen haben, ist Joe Alt. Ich glaube, der hatte einen 76er Grade letztes Jahr bei PFF. 76, das ist weit weg von der Spitze in der NFL. Dass Joe Alt noch dahin kommt, ist klar. Wenn ich mir Josh Simmons Tape angucke, ist er der Starting Left Tackle von Ohio State. Er ist quick von der Line of Scrimmage, er hat lange Arme, er hat Reachblocks drin, er hat einen guten Pass-Pro meiner Meinung nach gehabt. Er hat gegen Top-Competition gespielt. Spiegelt sich nicht ganz in PFF-Grade und sowas wieder, aber auf dem Tape ist das für mich einfach ein All-Round-Tackle, wo ich glaube, dass der auch eine Zukunft hat, Tackle zu spielen, wo ich nicht glaube, dass man ihn auf Guard umstellen muss. Vor allem, wenn meine Measurements denn hier stimmen würden, weil er doch einfach diese krasse, lange Wingspan hat. Und dann hat er mich einfach überzeugt, möchte aber sagen, dass ich jetzt hier nicht davon rede und sage, er schlägt einen anderen O-Liner und ist damit in der Top 5, sondern die anderen O-Liner haben mich einfach krass underwhelmed. Und das Tape war underwhelming für mich, wieso ich dann, als ich mein Ranking finalisiert habe, gesagt, okay, wer gibt mir das beste Bauchgefühl, dass er eine Zukunft auf Left Tackle hat? Und dann ist es bei mir Josh Simmons von der Ohio State University. Und ja, der hat eine Knieverletzung, aber wir reden hier von einer Verletzung, die er aushalten kann zum Beginn seiner NFL-Karriere. Dann drafte ich ihn lieber, develop ihn eh, versuche nicht, dass er im ersten Jahr startet. Vielleicht startet er spät, weil ich möchte in 3 Jahren schauen, wie gut er ist und nicht nächstes Jahr.
Ja, das hast schon sehr, sehr vieles davon gesagt, was ich auch gesehen habe. Also wie gesagt, ich fand das Tape hat für sich gesprochen. Jemand, ein athletischer Dude, der Tackle spielen kann, hat beide Seiten auch gespielt, hat 18 als Left Tackle, 13 als Right Tackle gespielt bei Ohio State. Wie gesagt, größte Red Flag aktuell ist die Geschichte mit dem Knie, aber wir haben auch in den letzten Folgen, glaube ich, jetzt schon mehrfach euch ja auch schon mitgeteilt, was wir glauben und auch über Knieverletzungen in der NFL denken. Ja, sie sind immer noch nicht gut.
Ein Monat heilbar.
Aber laut Valentin reden wir in 5 Jahren oder so. 5 Jahre habe ich jetzt gesagt. Aber irgendwann
30
mal davor.
Jahre habe ich gesagt. Chill.
In 30 Jahren, chill. So, aber auf jeden Fall, Knieverletzungen sind ja mittlerweile relativ gut zu behandeln. Dementsprechend dürfte das ja jetzt auch nicht irgendwie ein Ausschlusskriterium sein. Was man noch sagen kann, 25 Strafen in den letzten 2 Jahren zusammengesammelt, ist jetzt einer der meisten, der für die meisten Penalty Yards verantwortlich war. Was zu nennen, aber ansonsten bin ich bei Jan. Dadurch, dass die Klasse einfach so wenig Raws Tackle-Material zeigt, profitiert er davon und ist bei mir dann aber nicht auf die 1 gesprungen, aber auf die 3 hat das schon allemal verdient.
Ich liebe halt seine ersten Schritte, sowohl wenn er, also seinen Speed auf den ersten 10 Yards mit dem Gewicht, mit dem Körper, auf Lead-Blocks, auf Zone-Blocks, auf Screens und vor allem auch in der Pass-Pro. Also du siehst, dass der hat sowas, das ist jetzt ein krasser Comp wieder, aber Joe Thomas, wie der damals in die Pass-Pro zurückgesprungen ist, sah sehr komisch aus, aber es war besonders. Und ich finde, so springt Josh Simmons auch in seine Pass-Pro. Und so siehst du auch, dass du sagst, okay, das ist special, das ist ein special Movement. Deswegen, wie gesagt, auf der 1, aber ist in einem Tier mit 3 anderen O-Liner noch.
Ja, also wenn wir die Combine-Measurements nehmen, ne, hat er Arme, die kürzer sind als von Mambu, Connolly, Banks und von Donovan Jackson. Also das ist im 12. Perzentil. Aber die Wingspan ist halt okay. Ne? Das ist das, was du angesprochen hast. Da weiß ich jetzt nicht, in welchem Perzentil die ist, aber das ist zumindest okay. Ne? Und das Einzige, was er halt wirklich hat, ist dann, wenn man das mal wegignoriert, ist dann halt die Frage nach Gesundheit. Ne? Also wie gut ist das Knie? Da werden Teams natürlich gucken, okay, wie ist der Medical? Kann er damit spielen? Aber er hat sich in Woche 7 verletzt gegen Oregon, hat davor sehr, sehr solide gespielt und zwar so solide, dass er bei Ohio State auf dem Level der Competition eine einzige Pressure zugelassen hat. Ne? Also wir reden hier von einem Typ, der in 6 Wochen College Football auf dem mithöchsten Level eine einzige Pressure zugelassen hat. Wir reden hier von einem guten Athlet, der sehr gut in Space ist. Der ist nicht dominant, also der ist jetzt kein Spieler, der irgendwie Leute mit Power komplett wegbewegt, aber die Stärke, die er hat, ist absolut ausreichend. Und dann hast du halt wirklich einen guten Athlet gehabt, zumindest vor der Knieverletzung. Und du bist auch irgendwie nicht allein. Ich glaube, Brad Coleman und vom Bootleg-Podcast, die haben ihn auch sehr, sehr hoch bei sich. Also sobald seine Medicals quasi keine Fragezeichen mehr sind, ist das bei vielen einer der Top-Tackles auf dem Board.
Ey, warte mal, der hat gegen Mike Green gespielt im ersten Spiel. Ich gucke mir jetzt sofort an, wie viele.
Genau, und ich habe, wie gesagt, ein bisschen, weil ich halt, ich habe ein paar Size-Concerns und halt dieses Medical-Ding. Deshalb hat das bei mir nur auf die 6 geschafft. Aber ich glaube, wenn du ein Team bist, was jetzt nicht sofort braucht von dir, dass du startest, das heißt, du kannst vielleicht noch ein bisschen dein Knie regenerieren und vielleicht im nächsten Jahr oder so dann starten, ist das für mich ein sehr, sehr guter Draft.
Aber kurze Frage, bei diesem, ne, auch jetzt da schon wieder. Ich finde ja immer bei Verletzungen und so, ist die Sache, der hat jetzt eine Knieverletzung, ne? Das Ding, ich habe gerade gesehen, Left Torn ACL. So, das ist ja jetzt kein struktureller Superschaden, wo ihm irgendwie einer von links ins Knie geflogen ist.
Woche 7 dauert halt, ne? Aber ich habe auch Patella gelesen bei mir. Ich weiß nicht, ob das was anderes ist.
Ey, Junge, heute wirklich, das ist der Wahnsinn. Ich habe ja sogar nachgeguckt. Ich habe 3 verschiedene Wingspans von ihm auch.
Ja,
geil. Aber wie gesagt, also es geht ja darum, du draftest ihn ja für das
Beste. Falsche Information.
Also sagen wir so, außer da sagt einer, er hat sich das Kreuzband gerissen, wie noch nie einer sich das gerissen hat, spielt er so, bewegt er sich so wie vorher. Also nochmal, der hat eine besondere Fähigkeit, die ich wirklich auch noch sehr, sehr mag, ist halt einfach dieses, die Hände im Second Level an Spieler dran bekommen, die Hände im Downblock an Spieler dran bekommen, Lowest Pad Level sowieso. Also klar, der ist nicht so groß, das ist immer was einfacher, aber das gefällt mir einfach sehr. Also wie gesagt, der hat für mich alle Boxen gecheckt auf Tape, die ich von einem Left Tackle wirklich sehen will. So, und deswegen nochmal, auf die lange Sicht eines Left Tackles, wenn er anders heißt, ist trotzdem für mich der Spieler mit der meisten Zukunft auf dieser Position.
So.
Ja. Ja, Simmons wird auf jeden Fall, denke ich mal, in der ersten Runde gehen. Und ja, dann kommen wir zur 5. Und das ist der Spieler, den ich eben in der zweiten, sag ich mal jetzt mal, Finesse-Tackle, den ich angesprochen habe, wo ich ein bisschen vielleicht überkompensiere, ist Marcus Embo oder Empow von Purdue. Habt ihr den?
Auf welcher Platz ist er bei dir?
5.
Marcus ist bei dir auf der 5. Nochmal, wie heißt er bei dir?
Embo?
Sag mir, welchen Spieler meinst du jetzt? Von Purdue. Ach so, sorry. Sorry, ne, Guard bei mir. Sorry, ist raus. Dann waren wir, ich wollte gerade was aufhalten. Ich wollte etwas aufhalten, was eigentlich gar nicht da war. Ich habe gerade jemanden verwechselt. Vielleicht habe ich auch damit, wobei ich rede nicht weiter, sonst spoilere ich. Nee, ist bei mir rausgegangen, weil ich Guard.
Er ist ein interessanter Spieler, der ist auf dem Consensus-Board, so in der 50er-Range. Bei Daniel Jeremiah zum Beispiel ist er auch gerade in den 50ern. Bei PFF ist er zum Beispiel deutlich niedriger. Also ist ein Spieler, wo sich Leute nicht einig sind. Das kommt dann wahrscheinlich auch daher, dass man halt nicht genau weiß, ist er jetzt Guard, ist er Tackle. Also ich gucke mir jetzt einmal die Combine-Measurements an. Und da haben wir, so, wo ist er denn? Marcus Empow. Ich finde den Namen sogar. Ich nenne ihn einfach Empow, obwohl er wahrscheinlich gar nicht so heißt. Tut mir sehr leid.
Empow. Visits Top 30 gerade bei den Giants und bei den Eagles.
Meint ihr, die visiten die, damit die einfach measuren können?
Zum Beispiel.
Weil die dasselbe Problem haben.
Ja, aber es ist auch wieder ein 6-4-Tackle, ne, mit 32-Inch-Arm und nur einer 80er Wingspan. Also ist auf jeden Fall hier am deutlich unteren Ende. Also das ist eigentlich auch nicht mehr geil, muss man ganz ehrlich sagen. muss man dazu sagen. Also es kann auch sein, dass es ein Guard war. Wie gesagt, ich habe mich hier sehr schwer getan, die Jungs dann dementsprechend zu ranken. Jetzt muss ich einmal gucken, wo ich ihn habe hier. Was habe ich mir aufgeschrieben?
Du bringst mich gerade auf eine hervorragende Idee.
Du bist dieses
Jahr
auf jeden Fall auf der krassen Seite der Undersized Guys.
Ja,
also du hast wirklich, das ist ja wirklich dein...
Ich bin auf einer One-Man-Mission.
Ohne Scheiß, du bringst mich gerade auf eine hervorragende Idee. Wir machen was zum Thema Size. Das ist wichtig. Wir reden so viel über Size die letzten Wochen. Ja, Valentin, da kannst du jetzt mir auch hier schelmisch rübergrinsen.
Ich bin nur gespannt, was du...
Ja.
Also nochmal.
This is average.
Ich kann dir sagen...
This is not average.
Oh Mann.
Ich möchte nur sagen, so wie du ja am Kompensieren bist, ich bin am Überkompensieren vom letzten Jahr.
Kompensieren,
ne? Der eine Spieler, der mir auf Tape am meisten gefallen hat, der mit das beste Tape hatte, was ich jetzt immer noch gesehen habe, auf einer physischen Position, der aber die Size-Concerns hatte, aber hat einfach nicht funktioniert. Deswegen cutte ich jeden raus, der so krasse Size-Concerns auf seiner Position hat, ist für mich raus. Ist für mich fast immer raus.
Ja, aber du hast ja Simmons nicht raus. Also wir reden ja von ähnlichen Sizes hier. Aber
nein.
Ist okay.
Nein.
Doch. Also was? Ich habe ja hier diese Combine-Measurements
okay.
auf.
So. Ja, gut, da hast du recht.
So, und da ist, so, jetzt lass mich nicht lügen. Josh Simmons, 33er Arme, 82er Wing. Empow, 32er Arme, 80er Wing. Das heißt, er ist kürzer als Simmons, aber nicht viel. Und
wie
beide
viel?
Sind nicht gut. Das mal, also
33 ist die Benchmark.
33 ist die
Wie groß ist er allgemein?
Marcus Ambeau ist 6'4".
Okay. Und Sims ist 6'4", 7 Achtel.
6'4", 7.
Überall, ja. Also und dann ist das, also das Tape ist dann auch nochmal, ne?
Ja. Aber wie gesagt, ich hatte ihn bei den Guards auch nicht, aber das ist ein O-Liner, der zumindest im College bei Purdue gespielt hat, ist ein sehr guter Athlet, ist ein unglaublich guter Mover in Zone-Schemes und auf dem Second Level, also wir reden auch hier wieder über einen Tackle, der natürlich, weil er anders sized ist, dann mit Athletik kommen muss und das tut er auch, hat Probleme gegen Power, also ist wieder diese Art von Finesse-Tackle, die in den Zone-Scheme meiner Meinung nach kommen muss, also wenn du den irgendwo, keine Ahnung, bei den Chargers ist eh kein Opening, aber wenn du den zu den Chargers packst, schwierig, aber wenn du den in irgendein Shanahan-System packst, an Tag 2 des Drafts oder vielleicht sogar in der dritten Runde, ist das, glaube ich, ein Tackle, der für dich sehr, sehr gut spielen kann. Und wie gesagt, ich sage hier ganz offen, ich bin hier komplett am Überkompensieren, weil normalerweise hätte ich diese Art von Tackle auch rausgenommen. Aber Roger Rosengarten hat mich letztes Jahr ein bisschen getroffen, ehrlich gesagt. Du hast ihn auch nicht drin?
Uh-uh.
Perfekt. Jetzt fühle ich mich noch schlechter damit. Ich mochte ihn auf 5 auch gar nicht, dass ich ihn da gerankt habe, aber ich habe es nicht anders hinbekommen.
Aber wir beide ihn nicht in der Top 10 haben.
Ich muss ihn über Josh Simmons packen, weil er zumindest keine Verletzungsconcerns hat und dann von der Art, wie er sich bewegt und so sehr, sehr gleich ist.
Denk immer dran, ne? Du hast jetzt gerade noch die Chance, es sehr, sehr confident zu verkaufen, damit du deine Victory Lap machen kannst. So wie du das gerade hier präsentierst, kannst du damit im September, Oktober Roger nicht Rosengarten gewinnen.
Also ich weiß, ob die Messungen stimmen, auf der NFL seit Roger Rosengarten auch 6'5", 33, 1/2 Inch Arms.
Gut, das gewachsen.
Da reden wir schon von 1.5 Inches, ne?
Ja.
Also das ist schon einiges.
1.5 Inches können Unterschied machen.
Das ist, ja, nein, das ist es. Das ist leider wirklich.
Mach weiter, bevor wir in den nächsten komischen Witz reinlaufen.
So, jetzt ist, glaube ich, mein Lieblingstackle, hat es nur auf die 4 geschafft, einfach weil die anderen auf dem Consensus-Board so hoch sind, aber ich bin absoluter Fan von seinem Game und das ist Arionte Ursary.
Hat es bei mir auf die Nummer 6 geschafft.
Von?
Minnesota!
Meine 7.
So.
Ist halt schon meine 5, ist meine 5.
Ist meine 7.
Also bei mir 4, bei dir 5, bei dir 7.
Ja.
Geil.
Können wir uns da jetzt einig sein, dass der die Size hat?
Ja.
Der hat die Size.
So, danke schön.
Was ein Berg.
Hat er die Size?
Ich gucke jetzt nochmal nach. Er hat die Size.
Ja, hau raus.
Irgendwo hat er die Size. Also wir können nicht so
über
krass aufsehen.
Über 33 aufsehen. Inch Arme, ist 6'6 groß und hat über 80 Wingspan.
So. Und ist fast unter 5 Sekunden.
Ist aber im Kontext nochmal auch nicht geil.
Nein.
Also ist es in dieser Klasse okay, aber ist auch eigentlich nicht geil.
Und hat einer der wichtigsten Sachen fast gemacht. Er ist nämlich fast die 40 unter 5 gelaufen.
So, nämlich.
Bei einem Gewicht von über 150 Kilo.
50,01.
Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wo auch immer das hergeholt hat, das habe ich auf dem Tape nie im Leben gesehen.
Was denn?
Ich fand den auf dem Tape gar nicht so schnell.
Nein.
Nein, also null.
Wie sollst du so schnell aussehen? Das geht gar nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach so. Das ist ja dann immer die Wunder. Aber ja. Wenn er es gemacht hat und du siehst es nicht und denkst dir, alles andere hat mir gefallen, dann sag ich mal so, Junge, geiler Typ. Ist bei mir, ich erkläre gleich meine Tiers, oder am Ende erkläre ich meine Tiers, ist bei mir im Tier 2 drin der Tackle.
Hm. Ja, ich finde ihn interessant, weil wir reden hier von einem großen Tackle, ne, der dann auch das Gewicht mitbringt, linker Tackle gespielt hat, absolut dominantes Tape hat. Ne, also hier reden wir wirklich von einem Spieler, wo du siehst, okay, der hat Bock. Ne, ja. Das ist dieser Mauler-Type, das ist der Leute bewegt im Run-Game, weißt du, der nasty ist, der da richtig anfängt zu schieben, hat halt die Athletik zumindest im Straight-Line-Speed, ist knapp die 5-0 gelaufen, wie wir schon gesagt haben. Ist gut gegen Power, ne? Also ich habe mir Tape von ihm gegen Mike Green angeguckt, so, der hat den Bullrush gestoppt von ihm, ne? Und was Josh Connerly nicht geschafft hat, hat er halt geschafft. Das heißt, wir haben hier diesen Anker. Den haben wir jetzt heute noch nicht angesprochen. Aber diese Fähigkeit von einem Tackle, das Gewicht zu droppen, die Füße im Boden zu haben und den Bullrush zu stoppen, die hat er meiner Meinung nach. Dazu hat er 9,36 Rush-Score. Also auch da wieder einen sehr, sehr hohen Athletic-Score. Das heißt, wir reden hier von einem Tackle, der groß ist, der die Athletik mitbringt und der die Power hat. Das ist eine Kombination, die wir so oft in diesem Draft nicht haben. Deshalb, ich bin ein großer Fan. Und er kommt von Minnesota. Deshalb ist er auch einfach eine Honorable Mention wert. Deshalb ist er bei mir auf der 4.
38 aufeinanderfolgende Starts auch, ne? Also so. Sehr, sehr College erfahren, muss
linker
man
Tackle
sagen.
Auch, ne?
Als Left Tackle. Also da ist nichts, da müssen da nichts basteln einfach. Ja. Das ist einmal einer der wenigen, bei dem mir auch nichts, die irgendwie erzählen muss, ja, nee, komm, der muss einfach ein bisschen was mehr essen oder.
Auch ein gegoteter Name, Arionte, Junge. Also das ist ja wirklich ein wunderschöner Name, der geht ja so schön über die Lippen. Das ist ein Name, den spricht man so, wie man ihn liest. Arionte.
Like Arionte.
So.
Nee, das ist mir auch. Und der hat ja letztes Jahr, das Jahr davor, noch besser gespielt. Das ist eine Sache, die ich mir zugeschrieben habe. Hat das Jahr davor besser gespielt, wo er ein deutlich besserer Runblocker war, hat dann im Runblock was einbüßen müssen, ist dafür im Passblock besser geworden. Wie du es sagst, du bekommst einen erfahrenen Tackle und mache ich jetzt auch im Nachgang, das hätte ich bei den anderen auch gemacht, aber ich gebe den Leuten jetzt was dazu. Arionte Ursary, der Tackle, kriegt für mich das Value-Sternchen. Also wenn ich jetzt Sachen machen würde für, wo geht er wahrscheinlich, nach dem, was wir jetzt wissen und was bekommst du, wenn der nach den Tackeln geht, der ist bei mir auf der Nummer 5, die vier, die jetzt kommen oder die vier, die vor ihm sind, da musst du wahrscheinlich in der ersten Runde picken. Oder musst halt auch irgendwen schlagen zum Pick, um ihn zu bekommen bei dem Drive, den wir haben. Ich habe das Gefühl, bei ihm bist du da Ende erste Runde, Anfang zweite Runde
ja.
Und bekommst meiner Meinung nach einen Tackle, der Potenzial hat, sofort für dich zu starten und meiner Meinung nach auch Potenzial hat, in der NFL durchgängig zu spielen. Also das Tape hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also wirklich, das war Hammer. Der ist schnell, also wirklich sehr quick auf den Füßen. Ich fand ihn unfassbar quick.
Oh, ich sehe auch gerade, die Chiefs haben ihn auf dem Top-30-Visit. Das ist doch mal so eine Range, wo wir hingehen können.
Wir machen das ja hier nicht so mit den Grades und so, aber wenn ich das jetzt einfach mal aus dem Bauch machen müsste, ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich kein Punktesystem habe für mich, wo ich das irgendwie konstant festhalten kann. Aber ich würde ihn in der ersten Runde nehmen, hinten raus. Ende erste Runde, Anfang zweite Runde ist das für mich der Must-Pick hier.
Wenn ich die Chiefs bin und der ist da, nehme ich Arionte Ursary. Nehme ich sofort, nehme ich blind.
Ja, für die Chiefs safe. Also, die haben ja... Wenn sie Need haben, dann irgendwie auf ihren Tackles.
Also ist gerade Consensus Board Tackle Nummer 6, ne, hinter Connolly, Simmons, Banks, Mambu und Campbell auf der 42. Also laut Consensus Board kriegt man den auch in diesem Rahmen.
Ich bin mal bei ihm gespannt, wie er auf flexibel, also wirklich auf Leute reagiert, die sich gut bewegen können. Das ist so ein bisschen dieses, ne, was wir, fand ihr in der lateralen Bewegung gut? Das, was wir zum Beispiel bei Booker hatten? Also ich fand alles, was er vor ihm hatte, fand ich nice. Ich fand aber zum Beispiel da Beweglichkeit.
Ich fand ihn sehr gut lateral. Ich finde ihn unfassbar gut. Er hat einen Pass-Pro, der ist Wahnsinn. Also mit der Größe, also nicht nur mit der Größe, er hat einen unfassbar guten Pass-Pro. Er ist unfassbar quick aus seinem Stand raus. So, also zu 100% ist, deswegen sage ich, genau deswegen, wenn sich so ein O-Liner mit dem Gewicht so rausbewegt aus seinem Stand, ist das... Banco.
Ich bin mal gespannt. Also wirklich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn sehen werden, aber ich bin mal wirklich gespannt, wie er sich gegen, ich würde ihn zum Beispiel, weißt du was, gegen wen ich ihn gerne mal sehen würde, ob der, wenn er so gegen, jetzt auch ein Draft-Prospect, den wir besprochen haben, ich hätte ihn gerne mal gesehen, gegen so einen Jalen Walker. Wenn der einen Rush macht, also wenn ihr die Hände an ihn dran kriegt, safe, ne, weil er ihn outmuscelt oder so, aber ich will mal wissen, wie er mit so einer Athletik von dem halt umgeht oder so, aber, deswegen hat das bei mir wahrscheinlich auch nicht höher hingeschafft.
Muss mal gucken.
Ja.
Aber übrigens das Consensus-Board, was wir immer reden, ist NFL Mock Draft Database, ne? Also das könnt ihr .com, wurden wir auch nachgefragt. Da nehmen die quasi alle Big Boards von öffentlichen Medien-Outlets, alle Mock Drafts und was auch immer zusammen und ranken dann und nehmen daraus quasi den Consensus bzw. den Average und gucken dann, wo diese Spieler landen. Und das ist immer ganz gut zu wissen, okay, oder zu sehen, wo sind diese Spieler gerade, sag ich mal, im NFL-Kosmos, im Konsens gerade angesiedelt. Okay, dann kommen wir jetzt in die Top 3. Und jetzt kommt die große Diskussion, die wir wahrscheinlich führen werden. Ich habe Will Campbell, LSU, nur als Anführungszeichen Tackle Nummer 3 in dieser Class.
Tackle Nummer 4.
Ist bei mir 2.
Ist aber alles im selben Tier.
Ich bin jetzt, warte mal, ich bin richtig schockiert. Ich bin schockiert. Hat gerade jemand auf meiner Liste, den du vergessen haben könntest? Du hast jetzt, bist jetzt gerade bei deiner 3, ne?
Ja.
Okay. Nee, okay, ich glaube, ich bin gleich schockiert, aber egal.
Du glaubst, du bist gleich schockiert?
Ich glaube ja, also so wie ich das strukturell gerade auf meinen Notizen aufbaut, müsste ich eigentlich gleich einmal kurz fragen, hä? Aber mach mal weiter.
By the way, ne, Arionte Ursary, One-on-One-Rap gegen Mike Green, den Power Guy, den Top-Speed-Rusher. Guck's dir an.
Nee. Hab ich ja eben gesagt.
Zack,
der hat den Bullrush gestoppt.
Der hat den Bullrush gestoppt. War das bevor der Connolly auf den Arsch gesetzt hat oder danach?
Danach.
So.
Connolly hat nämlich noch einen Rap, das habe ich schon
mal gesagt. Da müssen wir psychologisch jetzt auch analysieren.
Connolly hat Connolly komplett wegrasiert und dann kam er und hat gesagt, Junge, so spielt man Tackle, mein Kleiner. Geh du mal Guard spielen.
So. Hat sich erstmal kurz.
Genau so lief das ab.
Hat sich so den Stollen erstmal 20 Zentimeter rausgedreht.
Ja.
Fuß in den Boden.
Will Campbell, LSU.
Ja. Ist, sag ich mal, okay, wir müssen die Story ein bisschen erzählen. Also wir reden hier von einem Spieler, der im Anfang Januar in derselben Riege war wie einen Abdul Carter, wie einen Travis Hunter, wie auch einen Mason Graham, dass wir hier einen Franchise-Blue-Chip-Tackle haben. Ne? Von LSU, Top-Competition, Top-Typ, Top-Schule, 1A-Tape, ne? Lock. So. Dann kamen die Measurements und dann kam die erste Fragezeichenwelle. Und dann ging's los. So, das heißt, wir reden hier von einem Spieler und ich habe ja schon mal angesprochen, dass Willie Lampkin, der 5'10 ist, längere Arme hat als der Kollege hier. Wir reden hier von einem Spieler und da kommen wir jetzt gleich auch mal drauf, der beim Combine als 6'5 gemessen wurde, also als vollkommen ausreichend groß, als 319 Pfund auch komplett ausreichend, 32,5 Arme, ne, das ist unter dieser 33-Inch Benchmark, die quasi am untersten Drittel angesetzt ist noch. Das heißt, das ist das Mindeste, was du eigentlich haben willst, was auch nicht gut ist, und er ist da drunter. Und wir reden von einer Wingspan, die 77 ist. Das heißt, es ist sehr, sehr niedrig. Ich habe jetzt, glaube ich, die Zahlen sogar genau. Habe ich die Perzentile? Habe ich nicht, ist aber auch scheißegal, weil der Mann ist jetzt nämlich zum LSU Pro Day gegangen und hat sich die Arme nochmal messen lassen. Die Arme sind da gewachsen, das heißt, sie sind nicht mehr 32,5, sondern eben 33. Das heißt, er ist jetzt über dieser Benchmark.
Der hat auch eine richtig angepisste Pressekonferenz dazu
gehört. Aber was lustig ist, seine Wingspan ist gesunken. Das heißt, die Maßeinheit, die wahrscheinlich noch wichtiger ist, ist sogar noch kürzer und die war vorher schon unfassbar kurz. Das heißt, das Tackle-Prospect, wem er am nächsten ist, ist rechter Tackle Braden Smith von den Colts. Der ein sehr, sehr guter NFL-Tackle ist, aber absoluter Baseline-Spieler, ist jetzt nicht überragend, ist nicht gut, ist nicht überragend, ist nicht schlecht, ist einfach ein guter O-Liner. Aber selbst der hat nochmal einen halben Inch oder einen Inch mehr, was Wingspan und sowas angeht, als er. Das heißt, wir reden hier von einem absoluten Size-Outlier, der so eigentlich kein Business hat, in den NFL-Tackle zu spielen. So, das war die Story nach dem Combine. Jetzt kam eben, was du angesprochen hast, die Arme plötzlich. Jetzt ist er plötzlich wieder okay und wir reden hier von einem halben Inch, ne, der jetzt verändert wurde. Und er ist komplett pissed. Er sagt, ich habe 2 Jahre Tackle gespielt, niemand hat je meine Armlänge gequestioned, das war immer okay. Plötzlich kommt jemand mit einem Maßband und ich bin plötzlich nicht mehr Tackle und bin plötzlich nicht mehr gut genug. So, das ist die ganze Story. Das heißt, ja, wir reden hier von einem Spieler, der...
Da denke ich mir so, ja, was willst du machen? So, hat sich halt nicht ergeben bisher.
Ja, ist halt so. Und
bist du schon fast 2 Meter groß, beschwerst dich immer noch, Junge.
So.
Chill.
So, aber so. Wir reden hier halt wirklich.
Wurdest schon gesegnet, Alter, vom Herrn, Alter.
Wollte gerade sagen. Bis College Football, aber natürlich
ja, aber auch. Aber du hast halt einfach wirklich dann in dem Fall T-Rex-Arme für jemanden, der 6'5 groß ist, ne? Also nochmal, Willie Lampkin ist 5'10, der ist 1,80 groß, der ist so groß wie ich und hat längere, also.
Was soll der sagen?
Eine weitere Wingspan.
Was soll Willie Lampkin sagen? Ja. Der Typ ist nicht mal 1,85.
So.
Aber
average. Sei dankbar für das, was du hast,
Will Campbell. Aber average heißt.
So.
Nicht Spaß. So, das ist die ganze Kombination. Dazu kommt, dass Will Campbell natürlich auch folgenden Vorteil hat, ne? Das ist ja auch vielleicht ein bisschen underrated. Er hat mit Jaden Daniels zusammengespielt, das heißt, er war schon ein guter linker Tackle für einen sehr mobilen Quarterback, ne? Wo du als linker Tackle auch anders spielen musst, ne? Das heißt, du musst vielleicht ein bisschen deinen Drop anpassen, also wie tief gehst du, musst ein bisschen aufpassen mit den Händen, ne? Das heißt, wenn er nach außen rausscrambelt, hast du ganz oft schon ein Holding dran, wenn du nicht früh genug die Hände wegnimmst. Das heißt, da muss er adjusten und hat jetzt mit dem großartigen Nussmeier natürlich auch einen Quarterback von einer anderen Sorte, die eher dann in der Richtung, sag ich jetzt einfach mal, Pocket Passer sind oder zumindest im Vergleich zu Jaden Daniels, wo er natürlich auch ein bisschen anders blocken muss. Und auch das sah vollkommen fein aus. So, das heißt, wir haben ja auch einen Tackle, der zumindest gezeigt hat, je nach Quarterback, ich kann, egal wer auch kommt, ich kann. So, ich bin gut. Ne? Ist dazu noch ein unfassbarer Athlet, ne? Hat einen 9,89 Rush-Score gemacht, ist nur unter der magischen 5-Sekunden-Marke gelaufen beim 40-Yard-Dash. Das heißt, hier passt vieles zusammen, bis auf die Länge der Arme.
Ja. So. Ist ja auch sehr jung, 21 Jahre alt gerade mal, ne? Das ist dann, also ich glaube, man kann es als Pro-Faktor nutzen, dass man sagt, wenn jemand gut performt hat, gut auf Tape aussieht und man dann noch Development draufsetzen kann auf der physischen Position, kommt bei den anderen natürlich auch mit dazu. Ne? Ich glaube, du musst irgendwie so eine Benchmark, du musst irgendwie so eine Schwelle überschreiten von, okay, du bist in deinem Alter besser als andere, die älter sind als du, richtig gut, nicht nur, also, ne, oder sagst du, gehörst schon so mit deinem Skill zu den besten 5, heißt, wenn du älter bist, gehörst du vielleicht sogar zum besten 2 oder 1 vom Potenzial her.
So, und ich bin ja hier, ich bin ja auf einer One-Man-Mission, die Undersized Guys zu verteidigen. Das ist das, was ich eben meinte, Valentin, warum widersprichst du dir, warum ist das bei ihm jetzt plötzlich so wichtig und warum hast du ihn nur auf Tackle 3? Also, ne, einfach nur mal nochmal, um das zu fundamentieren, was hier der Fall ist. Wenn der Offensive Tackle spielen würde, Stand jetzt, wäre der Tackle mit der kürzesten Wingspan aller Tackle in der NFL. Ne? Das heißt, wir reden hier von einem Spieler, der automatisch, sobald der Starter wäre, der kürzeste Spieler von allen ist. So. Ja. Hat sehr schnelle Füße, immer gute Base eigentlich und macht die Armlänge auch oft weg, indem er einfach diesen klassischen Move macht. Er lässt die Länge eigentlich kein Problem werden, sondern er zieht sich sofort in den Verteidiger rein, ist sofort am Face-Mess, ist eng im Kontakt, hält ihn da und das macht er sehr, sehr gut. Ne? Also was man Will Campbell zusprechen muss. Man sieht auf Tape nicht oft, dass die Armlänge ein Problem ist, weil er es gar nicht dazu kommen lässt, weil er so gut auf den Füßen ist, so schnell und so dann an den Kontakt reingeht, dass er eben gar nicht erst in dieses Längenbattle reinkommt. So, with that being said, es gibt dann aber auch das Tape und was ich auch gesehen habe, wo ich mir sage, okay, alle Leute, die sagen, okay, man sieht das nicht auf Tape,
das ist eine Lüge.
Dass er kurze Arme hat, ist eine absolute Lüge, weil es gibt Tape von ihm, wo er mit diesem Single-Arm, Long-Arm, ne, also den Josh Sweat gerne macht von den Eagles, also diesen einen Arm nach draußen, wo man auch die Schulter so ein bisschen reindrehen kann, um nochmal künstlich länger zu werden. Wo Leute
mit ihrer Wingspan, die lange Wingspan haben, das maximal ausnutzen, wieso diese Wingspan so wichtig ist.
Ja.
Damit du halt, dein Arm ist ja der weit entfernteste Punkt zu deinem Oberkörper, zu deinem Torso, zu deiner Brust, das ist der Punkt, den Offensive-Liner attackieren will. Heißt, wenn du da sehr lang bist und den O-Liner an seinem Brustkorb berührst, bevor er dich berührt, hast du gewonnen. So. Ist einfach so.
Und ich finde, es gibt deutlich Raps. Also es gibt nicht nur einen, sondern es gibt ein paar Raps, wo man sieht, okay, gegen Power hat er Probleme. Vor allem, wenn er mit Länge gepaart ist. So, und das ist halt eine Sache, wo wir jetzt drüber reden. Ja, er hat in LSU gespielt. Ja, es waren hier Probleme in LSU. Aber wir reden jetzt ja gerade nicht über diese ganzen Size-Maße ohne Grund, weil danach wurden die Leute ja alle, die in der NFL spielen, aussortiert von College in die NFL. Das heißt, wir haben auch über die Armlänge und so bei den Edge-Rushern gesprochen teilweise. Gute Edge-Rusher, also diese Schwellenwerte gibt es nicht ohne Grund. Das ist die NFL, da kommst du halt nur hin, wenn du nicht nur ein guter Footballspieler bist, sondern in den meisten Fällen halt auch die Size mitbringst. Das heißt, er wird hier nicht nur gegen ein paar Leute spielen, die im Zweifel länger sind, sondern wahrscheinlich jeder einzelne Edge-Rusher, gegen den er spielen wird, in der NFL, der gut ist, wird einen Längenvorteil haben und der wird auch wissen, wie er diesen Längenvorteil auszunutzen hat. Genau deswegen ist er, wenn er jetzt in die NFL kommt, der Tackle mit den kürzesten Armen. Das ist einfach so. Und das ist halt ein Riesenproblem.
Ich finde persönlich auch bei ihm, was auch nicht da ist, ist, wenn er mit seinem ersten Move an den Mann rankommt, finde ich, musst du schon sagen, dass er seinen Anker ja so schön halten kann. Ne?
Ja, also, der geht halt voll rein, schon, ist dann da.
Genau, ist da, ne, und hält dagegen. Ich finde aber, halt, was auch sehr, sehr krass auf dem Tape zu sehen ist, kriegt er es nicht hin, in der ersten Aktion mit seinen Händen an den Mann ranzukommen, dann ist der Weg zur zweiten Aktion halt schon fast zu. Das war halt auch der Grund, warum ich ihn bei mir nicht auf die 1 gesetzt habe, auf die 1 einen absoluten Flyer gesetzt habe, aber dazu später mehr.
Ich habe eine Sache dazu. Also ich glaube auch, dass die Zukunft da auf Guard ist und vielleicht ist er bei mir einfach jetzt auf der 4 von allen, weil die Erwartungshaltung hier oben war und dann sofort runtergebrochen wurde zu, okay, du hast eine sehr gute Pass-Pro, aber das ist die eine Sache, die sich bewahrheitet hat in der NFL durch so viele Tests, Live-Tests, dass du mit deinen Armen da nicht überstehen wirst, dass du nicht die Dominanz im Pass-Game haben wirst, dann will ich von dir sehen, dass du auf dem Second Level gut bist, im Screen-Game gut bist, dass du Linebacker reachst, dass du dominierst. Und habt ihr 10 Plays von dem gesehen, wo ihr gedacht habt, boah, hat der den gerade rausgedrückt, boah, bringt der gerade seinen Buddy zum Point of Attack. Und dann schaue ich mir einen Spieler an, wo ich sage, mir gefällt, deine Stärken gefallen mir sehr gut und deine Technik gefällt mir gut und du bist quick, aber für die Transition, die du wahrscheinlich machen musst nach innen, ist mir dann zu wenig Power vielleicht da und zu wenig Run-Game, auch wenn Pass-Pro wichtiger ist, dass ich ihn vor die anderen Kollegen gesteckt habe, wo ich das mehr gesehen habe. Und die gehören, wie gesagt, für mich alle zu einem Tier, weil sie alle irgendwie bewegt werden müssen oder wahrscheinlich viele von denen dieses Versatility-Ding mitbekommen. That being said, Will Campbell ist meiner Meinung nach ein Starting-Offensive-Liner in der NFL und hat sehr, sehr viel Zukunft als Starting-Offensive-Liner in der NFL, so wie er spielt und so wie er es geschafft hat, seine Schwächen mit seiner Wingspan, mit seiner Reach für sich auch irgendwie zu nutzen, einen Stil zu kreieren, wo er das für sich benutzt. Nur, wie gesagt, abgefallen, weil ich glaube, ich ihn ganz oben hatte, dann ist das sehr underwhelming, dann findest du die guten Sachen. Aber nochmal, guckt euch das Tape an. Übrigens eine Bitte an alle da draußen, nicht einfach nur unsere Takes nachplappern und denken ihr irgendwie, ihr habt damit was gewonnen. Schaut euch mal gerne Dinge an, vor allem die Topspieler, guckt euch mal Campbell an. Ich habe wenig gefunden im Run-Game, wenig gefunden im Second Level, wo ich mir dachte, danke, mein Freund. Herzlich willkommen in der NFL.
Er ist halt einfach solide. Ne?
Ja, ist eben, und ich glaube, das ist halt das große Problem bei ihm. Ne? Er ist Opfer vielleicht von der Tatsache geworden, dass wir vor jeder Draft-Season ja immer diese Superlativen brauchen, dass du auch diese superlativen Prospects benötigst. Es gibt Drafts, da sind die sehr, sehr klar zu benennen. Dieses Jahr hast du halt einfach tendenziell eigentlich nur einen richtig krassen Superstar vor der letzten College-Saison schon gehabt. Das war Travis Hunter. Danach wusste eigentlich keiner so genau, wie der Draft sich aufbauen wird. Und so stellt sich das Ganze ja aktuell so ein bisschen dar. Und da kann man auch sagen, Will Campbell wurde ganz aktiv keinen Gefallen damit getan, dass er in diese Blue-Chip-Kategorie mit reingeworfen wurde. Weil, ich sag mal so, der erste Anhaltspunkt von vielen Leuten, die NFL gucken, die aber jetzt kein College-Football gucken und nur sehr wenig gucken, ist halt nun mal eine Schlagzeile, die ersten Big Boards oder sonst was. Und wenn dann einschlägige Meinungen sagen, hey, das ist ein also ein Can't-Miss-Prospect, dann muss man ja einfach sagen, dass ihm das jetzt im Nachgang wahrscheinlich so an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, eher geschadet hat, als es ihm geholfen hat. Ne? Aber
ja, das ist immer die Sache mit Expectation. Ne? Also vielleicht jetzt, wir waren jetzt sehr negativ, aber dann ist mal positiv zu drehen. Wir reden hier von einem Spieler, der hat ein sehr, sehr gutes College-Tape gehabt in der SEC. Ne? Also das ist, deshalb war er auch so hoch. Also das ist kein, also wir haben jetzt hier viel negativ geredet, aber der ist nicht ohne Grund in dieser Bucket gewesen. Also wir reden vom Spieler, der hat vielleicht kein Elite-Tape, also keine Null-Fragezeichen, weswegen man sagt, okay, ich mache die Augen zu bei deinen Measurements, aber es ist ein sehr, sehr gutes Offensive-Line-Tape, das auf Tackle, das auf linker Tackle, das bei LSU, das ist alles Bombe.
Mit 21 so. Jahren,
teilweise 21 Jahre Jahren, also das ist absolut. Einfach, du hast diese zwei Sachen mit den zwei Quarterbacks, also das spricht, es ist, spricht sehr, sehr viel für dich.
Ja.
Aber es ist genau das, wie du sagst, es ist halt einfach nichts, also du bist ein guter Backside-Blocker im Run-Game auch, du bist unfassbar schnell auf den Füßen, also wenn du diesen Inside-Move hast, wenn jemand countert, so, du bist einfach da, weil du ein unfassbarer Athlet bist, kommt ja noch dazu. Also ich mag dein Tape an sich sehr, sehr gerne. Ich weiß aber nicht, was ich mit dir machen soll, weil dann kommt nämlich das, was, deshalb war, er war ja auch bei den Interior Offensive Linemen, also wenn ich sage, okay, du bist für mich kein Tackle, du bist für mich Guard, für alle, die die Guard-Folge gehört haben, war er nicht auch meine Eins, er war da, glaube ich, nur auf der Drei, wenn ich mich gerade richtig erinnere, warum bist du da nicht auf der Eins, wenn du so ein gutes Prospect bist, eben weil du, wie du sagst, Jan, so der bringt dir halt auch nicht diese Nastiness, diese Power im Run-Game mit und die brauchst du halt dann auch als Guard, das heißt, du bist hier irgendwie gefangen zwischen zwei Positionen und ich weiß nicht, was ich mit dir machen will, aber eigentlich bist du ein sehr, sehr guter Offense-Liner, so, und das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, das heißt, wir reden von einem Spieler, der eigentlich sehr, sehr gut im Allen ist, aber dann irgendwie diese Nastiness und diese Power für einen Guard dann irgendwie vielleicht vermissen lässt, aber eben die Länge eben für einen Tackle vermissen lässt und ich habe keine Ahnung, was ich mit dir machen soll, aber du hast halt trotzdem meiner Meinung nach das Tape gespielt, dass du zumindest einen, sag ich mal, Bottom, also einen 15 bis 32er Grade von mir kriegst in der ersten Runde, weil du musst ihn einfach ausprobieren. Also meiner Meinung nach ist es auch nicht falsch, wenn du sagst, okay, ich drafte Will Campbell, ich guck mal, was du bist als Tackle und wenn das nicht funktioniert, bist du halt mein Guard, da wirst du wahrscheinlich sehr, sehr gut sein, ist absolut fein, aber dieses Risiko ist es mir halt einfach nicht wert, in den Top 5 oder in den Top 10 einzugehen, meiner Meinung nach. Deshalb reden wir von einem Prospect, das, wenn man es komplett betrachtet, ein sehr guter O-Liner ist, aber ich weiß nicht, in welchen Topf ich ihn stecken soll. Und bei beiden ist er halt nicht oben dabei, deshalb ist irgendwie ein bisschen weird. Ich tue mich sehr schwer mit ihm. Als Evaluation, als Ganzes einfach.
Ich finde, du hast das sehr gut zusammengefasst. Das, wie gesagt, deswegen war es für mich auch irgendwann nicht mehr die Nummer 1
am Tackle. So ein bisschen wie Mason Graham dann, so, ne? So als oft Offensive-Leute, wo man sich fragt, okay,
ich finde, das ist ein perfekter.
Ein bisschen was fehlt.
Das ist ja das, aber was Jan in dem Reel auch da cool gesagt hat. Und das, ich finde, das trifft's ja bei ihm. Das ist ja genau der Take. So, du hast die Möglichkeit, also ihn innerhalb dieser hohen Draft-Picks zu nehmen, ist halt mit Bauchschmerzen verbunden.
Ist für mich wie Mason Graham.
Also ja, es passt. Ich finde, das ist ein super Kombi.
Und das, ich glaube, deswegen fällt er bei mir auf der 4, weil ich den Gedanken, ich glaube, ich kriege diesen Gedanken nicht raus bei mir. Eigentlich muss er höher sein, so von dem, was er gespielt hat, aber ich kriege den Gedanken nicht raus, wenn ich sage, wenn ich ihn über wen anders packe, unterstütze ich den Konsens, ihn auch da zu picken, wo er wahrscheinlich gepickt wird, und das will ich, glaube ich, irgendwie nicht. Ich glaube, da ist dann, auch wenn es falsch ist, Draft-Value in dem ganzen Ding mit dabei.
Ja,
also gibt dann hier zu, dass in meinem Ranking irgendwas mit reingeflossen ist, was ich gar nicht mit reinfließen lassen wollte, was ich bei anderen Spielern auch nicht habe mit reinfließen lassen, aber irgendwie krieg ich's da nicht hin, weil ich bei den anderen einfach ein besseres Gefühl habe.
Yes.
So, jetzt kommen wir in den Job 2. Und Tackle Nummer 2 von mir ist Calvin Banks von Texas.
Meine 5.
Ist meine 3.
Das ist eure 3 und eure 5.
So. Ich muss aber direkt aus einer Fairness, da möchte ich eine Sache anmerken. Ich habe mir gestern, als ich das Tape angeguckt habe von ihm nochmal, ganz konkret die Frage gestellt, wie konnte Texas mit dieser Offensive nichts reißen in den College
Football Playoff? LSU doch genauso. LSU
hat, weißt du, was die Antwort auf die Frage ist? Quinn Ewers.
Ey, das ist so krass. Du hast im Endeffekt zwei Tackle da rumstehen. Du hast zwei Wide Receiver rumstehen.
Es ist einfach so.
Du hast einen Tight End drin rumstehen, der im Draft eine Relevanz hat.
Gunnar Helm, auch ein geiler Name einfach.
Also das war so das Erste, wo ich drauf geguckt bin. Ja, Texas, was ging ab bei euch?
Kannst du mir kurz die Size sagen, die du stehen hast bei Calvin Banks? Das ist mir echt verdammt wichtig, bevor ich hier irgendwas sage. Wirklich.
Calvin Banks laut NFIQ Numbers ist 6'5 groß.
Okay, gut.
6'5 groß, 315 Pounds, also voll fein. 33,48 Arme, also auch voll fein und eine 84er Wingspan. Also wir reden hier fast von 10 Inches mehr als Will Campbell von der Wingspan her, obwohl die Arme nur 1 Inch größer sind. Das ist mal der Unterschied zwischen Wingspan, ne, also von Brust bis Ende der Finger, oder Unterschied von Schulter, also was so einfach, also der Typ ist einfach breiter, ne, also Will Campbell hat kurze Arme und ist ein sehr schmaler Mensch, der groß ist, und Kevin Banks halt einfach auch breit.
Ja. So. Top.
So.
Jetzt ja. kannst du deinen Take bringen.
Nee, du bist ja zuerst dran. Ist ja dein. Nee, es war wirklich mir nur wichtig, das vorher zu hören, dass du es einmal genau sagst.
Genau, und das mal im Perzentil. Also er hat kurze Arme, aber was die Wingspan angeht, die ich gerade gesagt habe, ist er im 82. Perzentil. Also das ist völlig fein. Also das ist sogar gut. Ne? Da bist du fast im oberen Drittel der NFL. Alles fein. Du bist ein Kevin Banks von Texas, ist ein sehr, sehr guter Passblocker. Ist okay genug gegen den Run, so habe ich es mal betitelt, aber du kommst eigentlich über einen Passblock. Hast auch eher dieses Finesse-Tackle-Ding, weil du unfassbar gute Füße und Balance hast, meiner Meinung nach. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, du wartest mir oft zu lange. Also im Gegensatz zu Will Campbell bist du halt nicht der Aggressator. Also du gehst dann nicht in den Kontakt rein, sondern du wartest, was du dir aber auch leisten kannst.
Aber das hat mich richtig oft gestört.
Weil du die Wingspan hast.
Aber das hat mich so richtig oft gestört. Das hat mich richtig krass getriggert.
Hast du dasselbe gesehen?
Ja, als ich das geguckt habe, du siehst richtig, vor allem bei dem Georgia-Tape, siehst du einfach oft, wobei ich halt im Nachgang aber auch dann gesagt habe, natürlich ist es, reagierst du dazu schnell und da gewinnt der Agilere einfach, weil er einfach einen schnelleren Move nach links macht und du fliegst halt in die Luft. Deswegen weiß ich nicht, aber ich bin auch trotzdem, wie du es eben gesagt hast, ich mag halt einfach eher, wenn du dieser Hands-on-Typ bist und dir direkt die Arbeit halt packst, als dir das erstmal anzugucken, weil schlussendlich bist du dann immer du bist als Tackle so oder so der Reaktivere meistens, ne? Deswegen, weil du ja auf die Bewegung halt achten musst, aber.
Gehe ich nicht ganz mit. Also
was meinst du? Dass du nicht reaktiv?
Nee, ich gehe nicht ganz mit, weil das Prinzip von Pass Pro ist ja nicht, ich gehe zu dir, sondern das Prinzip von Pass Pro ist ja, vor allem, wenn wir vom Dropback-Passing reden, ich gehe erstmal zurück, um die Pocket neu zu setzen.
Das ist klar, aber auch da wartet mir wartet einfach einen Schritt zu viel, meiner Meinung nach.
Geh ich voll mit, aber potenziell ist, wenn der Defense-End nicht der unfassbarste Speed-Rusher ist und nicht unfassbar die schnellsten Hände hat, viele kommen ja auch über die Power, ab dem Moment, wo der Kontakt losgeht, fängt ja auch der Pass-Rusher an. Das ist ja eh nach alles Time. Wir reden ja hier von 0,2, 0,3 Sekunden. Das heißt, sich an den Spot zu stellen, wo du weißt, dass du hinkommst und dann auch zu wissen, wann der Kontakt kommt und das Timing drin zu haben, das ist eigentlich die Kunst. Das guckt euch mal den Lane Johnson an. Deswegen haben die immer diesen Headstart. Diese Diskussion haben wir ja 100-mal geführt und das ist ja nicht ohne Grund so. Die machen ja nicht den Headstart nach vorne, sondern die machen den Headstart nach hinten, ja, weil es ein unfassbarer Vorteil ist, den Kontakt spät zu forcen, wenn du vor allem auch lange Arme hast, weil du dann, wenn du erst nach 1,5 Sekunden anstatt nach 1,2 Sekunden den Kontakt hast, du fast schon gewonnen hast. Dann ist der Kontakt, den du halten musst und dieser Handfight und das Reagieren halt viel, viel wichtiger. Also ich verstehe, was ihr meint, aber es ist meiner Meinung nach eigentlich ein Vorteil, wenn du das auf Tape bringst und du damit kontinuierlich gewinnst. Weswegen ich auch Josh Simmons übrigens so mochte, ne? Weil diese Qualität mit dem Buddy nach hinten zu gehen, mit über 140, 150 Kilo nach hinten zu gehen und da ready zu stehen und ready zu sein, zu punchen, das ist das, was Offensline ausmacht.
Nur mal kurz, ne, wir haben noch über keinen Tackle gesprochen, der eine Armlänge über 35 hat. Lane Johnson hat 35,5 Arme. Der hat nicht 35,5 Arme, sondern eine Armlänge von 35,25 Inches. Also nur mal, um die Measurements zu nehmen, die wir nochmal, wir bewegen uns hier bei allen Prospects sehr, sehr stark am Minimum, aber nochmal, Kevin Banks ist, was Wingspan angeht, im 82. Perzentil, also das ist völlig fein. Der hat aber, also meiner Meinung nach gibt er seine Brust ein bisschen zu viel auf, ne? Das heißt, wenn die, dadurch, dass er so lange wartet und dann die Brust aufgibt, läufst du Gefahr, halt mit Power übermannt zu werden. Da kann es sein, dass er Probleme bekommt. Aber ich fand ihn von den Leuten eben wegen seiner langen Wingspan, wegen Texas, wegen wie er tackled spielt, fand ich ihn dann gut genug, um ihn hier auf die 2 zu packen.
Was hat Joe Malada für eine Wingspan? 80,38? Wow.
Das ist nicht lang.
Nee, warte, ich guck nochmal.
Das ist nicht lang.
Die haben ja jetzt heute gelernt über die letzten, weiß ich wie viele Minuten, dass Measurements, die können sich ja verändern.
Ja.
Also vielleicht finden eine andere Seite, vielleicht sind die Arme da anders.
Ich gucke.
ist ja auch so, du bist ja auch.
Aber kurze Sache.
Ist das
eigentlich dieselbe, also ist das in derselbe Idiotismuskiste drin, wie dass wir noch mit Stöcken measuren? Das ist eigentlich so dasselbe, nur im Combine-Sprache, dass du es einfach nicht hinbekommen.
Ja, eigentlich müsstest du mal so wie
die New York Times sagt, hat Joe Malada hat 35,5 Inch Arms.
Ja.
So, jetzt habe ich die Wingspan nicht, aber zeigt ja nochmal, das beste Tackle-Duo der NFL besteht aus zwei Leuten, also die diese Measurements mitbringen.
So wie Jordan Malata aussieht, ist er jetzt nicht schmal gebaut um die Schulter rum. Wenn er 35er Arme hat, wird er auch eine Wingspan haben, die deutlich höher als 80 ist.
Ja.
Weißt du, was die eigentlich machen müssten? Die müssten wie am Flughafen, wo du mittlerweile so stehst, um zu gucken, ob die
so hier Nacktscanner.
Aber das gibt's ja. Das ist
als ob sowas nicht gibt. Packst
so ein Ding einfach zum NFL-Combine, wo sich jeder reinstellen muss und das wird mit irgendeinem Algorithmus oder irgendeinem System gemessen, mit irgendeinem Laser, schlag mich tot und mach das mal konstant.
Alter, die.
Und weißt du was? Ich gehe sogar so weit, jag da auch noch alle anderen Tackle durch, die bisher in der NFL spielen.
Ja.
Lass die das bei Media Day machen. Lass es einmal gerade ziehen, damit wir dieses Scheißproblem nicht mehr haben in der Zukunft.
Auf jeden Fall.
Ja, bitte. Also, ihr seht ja, dass es uns schon sehr schwer beschäftigt.
Calvin Banks, wie gesagt, ist meine Nummer 3. Einfach, und die sind alle bei mir in einem Tier. Und Simmons ist bei mir Präferenz, weil es mir einfach vom Eye-Test und wie er sich bewegt hat, nochmal mehr gefallen hat, weil mir einfach gewisse Steps, gewisse Reps, die gewisse Tiefe bei Downblocks, das ein bisschen einfach vor mir war und einfach Präferenz, ich Simmons sehr, sehr, sehr mochte bei dem Ganzen, auch wenn er schlechtere Size hat und schlechtere Dinge mitbringt, weswegen mir das nochmal so wichtig war, aber das nochmal Tape hat mir einfach mehr gefallen. Bei Banks ist einfach, der hat das erfüllt, was ich von ihm so ein bisschen erwartet habe, ne? Ein Pass-First-Tackle, quick auf den Füßen, verliert nie oder selten direkt, also sehr, sehr wenig Tape, wo du irgendwie siehst, der wird blöd geschlagen, ist eigentlich oft in Position, hat dann das gewisse Extra noch im Downfield, im Second-Level-Block, hat das gewisse Extra, wenn er die Hände dran bekommt, auch bei Outside-Zone-Blocks oder sowas, finde ich, der oft seine Blocks, hat die gewisse Aggressivität mit dabei, war auch nicht das Übertape, was ich noch nie gesehen habe, aber checkt für mich einfach die Boxen, wieso du im Tier 1 der Tackles bist, wo ich einfach sage, okay, ich kann diese Position eh nicht komplett in projecten für die NFL. Ich kann eh nicht komplett sagen, was aus dir wird. Das haben wir zu selten gemacht. Nochmal Joe Alt, wo wir alle gesagt haben, bestes Tackle Prospect Blue Chip, hat einen 76er PFF-Grade gespielt, hat nicht überragend gespielt. Das heißt, das ist eh Development, das ist auch, wo du hinkommst. Aber du checkst alle Boxen für mich. Und in dieser Versatility in der O-Line, ich glaube, ein Spot findest du für Calvin Banks in der NFL. Ein Spot kann dieser Mann einnehmen, dafür hat er mir genug gezeigt. Deswegen ist er bei mir dann auf der 3 vor Will Campbell. Aber nochmal, die sind alle in ein Head Race.
Der ist übrigens, genau, den ich eben bei mir meinte, im Ranking, der ist jetzt bei mir auf der 5 gelandet, der mir jetzt in dem Moment irgendwie wahrscheinlich besser gefallen würde als NFL-Team, aber bei dem ich einfach glaube, dass dann aus dem holst du nicht so viel raus, wie potenziell vielleicht aus einem Josh Sims oder einem Josh Connerly Jr. Deswegen sind die bei mir auf 3 und 4 gelandet und Kevin Banks auf 5.
Ich habe jetzt mehrere Mock-Drafts gesehen, wo der auf die 31 zu den Chiefs fällt, und wenn das passiert ist, das ist meiner Meinung nach absoluter Stil für die Chiefs.
Für die Chiefs muss ich sagen, ist der Tackle Draft gar nicht mal so doof, dass der, also dass die Gruppe so ist, wie sie ist, weil sie halt wenig Attraktivität, glaube ich, in der Top 10 und Top 15 halt auslösen wird. Dementsprechend könnten sie da einen Dude bekommen. So, ich
mach mal. Kevin Banks ist auch blutjung, ne?
21, ne?
21 am 10. März Geburtstag, 2 Tage vor mir.
Oh.
Ein Fisch ist auch, ne? Vom Gemüt her sind gut.
Ja.
Gutes Sternzeichen.
Gutes, im Fluss, so.
Gutes Sternzeichen. Also,
ich habe übrigens die Vermutung.
Was ist dein Aszendent?
Was? Ich wollte gerade nur sagen,
so dass ich auch immer.
Deswegen will ich auch direkt weitermachen. ich glaube, die 1 ist dann doch gar nicht so spektakulär, oder? Ich bin gespannt.
Also meine 1
ein, fehlt eigentlich nur.
Meine 1 ist Armand Membu.
Das ist meine 2.
Bruder, ist auch meine 1. Dann war das ja gar nicht so.
Der ist auch der Consensus-Tackle Nummer 1 mittlerweile, glaube ich.
Ja?
Ja, also wenn man Will Campbell mal nicht als Tackle rechnet.
Ja, sehr gut.
Missouri, auch erst 21, absolutes Pferd.
Ich liebe ihn. Ich will ihn zu. Ich sag dir nochmal, die Giants sollen aus 3 raustraden. Die sollen einfach ihn dann irgendwie traded auf die 6 runter oder sonst was mit den Raiders. Die sollen nicht Travis Hunter nehmen. Dann kriegen wir noch extra Picks fürs neue Jahr und dann nehmen wir uns den Dude, Alter. Stellen den einfach auf Right Tackle und meine Fresse, der Marek und der Jan werden Spaß haben.
Das ist das Problem. Size ist halt.
2 Nox.
Ja.
Size, also Größe, ist wieder nur 6'4 und rechter Tackle. Nur.
Ja,
in Anführungszeichen. Ey, ist mir scheißegal, ich brauche einen rechten Tackle.
Du hast mir den rechten Tackle. Also auf 6'4 war für mich, eigentlich bei mir, fliegst du damit komplett aus der Tier 1 raus.
Außer Josh Simmons und Mama an den Buch.
Der ist 6'4 7/8. Der war 6'5 bei mir. Chill.
Der ist 6'4 2.
Das sind ein paar Inches. Aber es gibt ja Prinzipien. Also, ne? So. Armand Membu ist bei mir eigentlich raus. War bei mir komplett raus, was Tackle angeht. Ich musste hart mit mir kämpfen, wie ich das dann angehe mit ihm. Aber irgendwo muss ich mir den Size-Outlier geben. Das ist wirklich mein Josiah Newton dieses Jahr. Ich sag's jetzt hier offiziell, der Typ ist es. Das ist das beste O-Line-Tape, was ich in den letzten...
Du redest hier von einem Spieler, der auf dem Consensus-Board auf 8 ist, wollte ich mal kurz sagen. Ne? Also ist jetzt
okay.
So der krasse Hot-Take, wo du jetzt, glaube ich,
du weißt, dass Josiah Newton letztes Jahr auch ein Stück weit im Consensus-Board der Nummer 1 Defender war, ne? Chill.
Ist das so?
Ja, weil laut dem, wo wir drauf geguckt haben. Oh, aber das ist viel gewandert. Auf jeden Fall ist Armand Membu ist das beste O-Line-Tape, was ich mir die letzten 2 Jahre angeguckt habe.
Das hat Spaß gemacht.
Das war, also wirklich, es war absolut Banane. Da reden wir wirklich von den Attributen, die du, und das ist es, von einem O-Liner sehen willst, wo du überlegst, ob du ihn auf Guard stellst.
die Quickness, das Finishing, Second-Level-Block, Reach-Blocks, alles mit dabei gewesen. Wirklich absolut verrückt gewesen. Ich glaube auch nicht, dass der Tackle spielen wird. Dafür ist einfach diese NFL zu fies oder dafür ist diese Liga zu fies, dass so einer auf der Tackle-Position überlebt. So, da hat es auch andere gegeben, die dann nachher den Move auf Guard machen mussten, weil es einfach nicht gepasst hat. Aber bei ihm will ich es gerne sehen. Das ist einer der Spieler, wo ich sage, ey, dein Playstyle, so wie du Football spielst, du bist eigentlich ein nasty Guard, der da runterknallt und dann da einfach von einem Block zum nächsten fliegt, hat mir richtig gefallen.
Das liebe ich übrigens bei ihm, wie er einfach so teilweise jumpt von Block zu Block zu Block zu Block und sich einfach hocharbeitet.
Er ist einfach wild teilweise. Ist so geil. Also ist einfach wild und nochmal die, also es gibt ja so, das hat der Höller mal gesagt, ne? Nur weil du wie ein Pancakes ist ja nicht ein besserer Block. Ne? Nee. Also du hast deinen Job nicht besser erledigt. Aber Matt Membu macht seinen Job und pancakt dabei die Leute und nicht unnötig, sondern weil er einfach so in Position ist und weil er dann einfach die Power und sowas hat. Aber nochmal.
Ist der Pancake-Block der One-Hander, der O-Liner?
Ja, im Endeffekt ja.
Okay.
Also es ist genau so.
Würdest du dem O-Liner auch sagen, wenn er immer wieder auf den Pancake-Block geht, genau gleich wie du es dem Receiver sagst, geh mit zwei Händen an den Ball, würdest du ihm auch sagen, chill mal, du bist zu überaggressiv, du reachst zu viel?
Das müsste ich den Höller fragen, aber da geht es ja im Endeffekt darum, den Block zu finishen, ne? Und da geht es ja im Endeffekt, du pancakes ja meistens Leute, indem du die Hände drin hast. Ja, und dann finishst. Und das, was du vielleicht sagen könntest in dem Fall ist, ey, du riskierst eventuell eine Flagge, weil du Leute zu sehr hart down the field pushst, aber es ist das, ne? Also es ist eine Qualität, wenn du jemand, weil du wirst Leute ja selten instant pancaken.
Das
ne?
ist by the way eine der lustigsten Sachen, die passieren, wenn du die All-22-Tape anguckst, ist, dass es, ich finde das immer noch absolut witzig, dass wenn du jemanden pancakes und auf dem Boden liegt, teilweise die Tackles einfach oben auf die drauf springen und sich einfach auf die legen.
Ja, klar, Junge.
Das ist einfach,
damit ich wieder aufstehen.
Das ist einfach immer wieder witzig.
Aber nochmal, ist das beste Tape, was ich mir seit langem wieder angeguckt habe, Football, es war herrlich. Ja, weswegen geil. Es bei mir auf die 2 geschafft hat und deswegen würde ich nicht die Luftsprünge machen, wenn die Giants ihn draften und vor allem an der 6 oder 7 draften. Er ist für mich kein Tackle. Er wird kein Tackle sein. Aber er ist der beste O-Liner in diesem Draft. Wenn ich nur nach O-Linern gehe und sage, Skill-based, O-Liner ist für mich Ahmad Membu Nummer 1, auch wenn er es nur ein Jahr wirklich gezeigt hat im College.
Darf ich dir eine Frage oder euch eine Frage stellen? Wenn ihr euch das Tape angeguckt habt, habt ihr gedacht, dass der anders heißt ist?
Ja.
Ja. Echt?
Also, der ist halt massiv, aber ich finde schon in die Höhe merkst du schon, dass er auch. Also
ich finde, vom Alter sieht er größer aus. Ja.
Ich liebe einfach, sobald der Snap startet, einfach die Beine nicht aufhören zu laufen.
Ich sag dir, ne? Guards müssen ja auch was schwerer sein, weil die spielen ja auch gegen Nose-Tackle oder gegen Defense-Tackle. Das ist der perfekte Guard.
Also, er wiegt 330 Pfund, ne? Also ist auch auf der schweren Seite. Also das ist ein schwerer, aber ein kleiner Tackle.
Aber schwerer, kleiner, und unfassbar glitcher
Tackle. Ja, ne? Das ist halt das Ding.
Er ist der perfekte Guard. So.
Ja, nee,
ich will auf Tackle sehen.
Du hast voll recht, aber wir reden hier von einem Spieler auch, der ein Top-Athlet ist, unter der 5 gelaufen, ne? Und ein 989er Rush-Score, das ist der 17. höchste Wert aller Zeiten für einen Tackle, ne? Also, der bringt alles mit. Der ist 33 Pfund und hat diese Zahlen abgeliefert beim Combine. Das ist ein absoluter Ausnahmeathlet. Er hat kurze Arme, ja, aber dafür ist die Wingspan dann wieder okay. Ich meine, die ist nicht top, aber die ist okay, die ist zumindest mehr als von einem Campbell, das heißt, hier kann man auf jeden Fall mehr das Argument machen, okay, bei dir probieren wir es zumindest mal aus, du bist explosiv, du hast gute Füße, du hast die Balance und du bist eben dieser nasty Typ einfach, der die Leute einfach bewegt. Das heißt, dieser Spieler ist auch meiner Meinung nach, egal ob du den jetzt in den Gap-Scheme oder in den Zone-Scheme packst, der ist auf beiden überragend und ist für mich auch mit Abstand dann, glaube ich, mit Tierbreak sogar Tackle 1 und ich würde ihn auf jeden Fall auf Tackle ausprobieren und worst case hast du halt, wie Jan wirklich sagt, einfach einen sehr, sehr guten Guard.
Du hast, also ich muss mich noch wiederholen, Ahmad Membu, nochmal.
Ist ein sehr guter Guard, könnte ein guter Tackle
werden. Ich liebe den Ansatz, aber ich möchte einfach nochmal, ich habe es jetzt oft in der Folge gesagt, aber das passiert nicht. Diese Leute, die so klein sind, 6'4", es gibt keinen Tackle in der NFL, der 6'4 ist.
Later ist 6'3", glaube ich. Ja. Ich spiele Tackle, Right
so,
Tackle.
So, es gibt einen Tackle, der schafft, lass es 2 sein, aber ja. Alle
Slater,
anderen.
Slater ist aber linker Tackle bei den Chargers.
So, alle anderen, alle anderen schaffen sich mit dieser Size, das Ganze zu wuppen. Lass das gut gehen, stell diesen Typen auf Guard und das ist bei Will Campbell nämlich das Ding. Wenn Ahmad Membu Will Campbell gewesen wäre und ich hätte das Tape angemacht und ich hätte erwartet, dass ich hier den besten Tackle im Draft sehe und dann sehe ich das Tape, hätte ich mir gedacht, ja, ich verstehe, warum der beste Tackle im Draft ist, aber scheiß drauf, stell den auf Guard, Alter. Der ist einfach, der haut ja alles weg. So, hol ihm einfach einen Spot.
Ja.
Das ist einfach Wahnsinn. Wie gesagt, mit der Masse ist für mich, du hast hier den perfekten Guard. Und es ist eher ein
wie nennt man das, ein Zuspruch für ihn, dass er auf Tackle gestellt wurde bei Missouri, weil das ja die wichtigere Position ist im College-Football auch oder im Football, dass er das gewuppt bekommen hat. Also es ist eigentlich nur zu seinem Vorteil, dass du ihn jetzt auf eine andere Position stellen kannst.
Slater ist angeblich sogar noch 2 Zentimeter kleiner als er. Aber auch knappe,
ich sag noch mal,
13 Kilo leichter.
Ich sag nochmal, Höhe, also reine Körpergröße bei Tackle, overrated. Länge und Gewicht,
okay,
wichtig.
Ich bin aber gespannt. Schade nur, dass das meistens...
Ja, ob du jetzt 1,93 oder 1,95 oder 1,98 bist, mir wirklich egal.
Also das ist ja so oder so immer die Kernfrage.
Vor allem, wenn du Tua als Quarterback hast oder so.
So.
Dann kannst du auch mal 6-4
sein.
Aber das
ist ja eben die Kernfrage bei dem Draft immer, das, ne, wo man ja wirklich auch ernsthaft drauf gucken muss. Ich finde, Jan macht es ja schon auf eine gewisse Art und Weise richtig, weil er schaut sich historisch an, ey, wie oft gab es den Fall. Am Ende des Tages, bin ich aber auch auf deiner Seite, sollten wir jetzt nicht überanalysieren, ob jemand 1,89 oder 1,90 groß ist, ne? Weil, wie du schon sagtest, ich glaube, diese 1 Zentimeter oder diese 2 Zentimeter machen es am Ende nicht aus, wenn du halt, ne, irgendwie, wenn du es halt einfach kannst. So. Und wir sehen ja, es gibt ja schon mal einfach, gibt ja auch die Fälle, wo es funktioniert.
Können wir das, wie viele? Können wir das Kommentar schwören? 1 oder 2 Zentimeter machen es nicht aus, wenn du es einfach kannst.
Ich werde den Standpunkt hier nochmal vertreten. Ich liebe alles, was du sagst, ich bin voll dabei, aber es ist einfach zu selten passiert.
Ich sag ja auch selber, dass du, ich habe ja gesagt, du hast
Super Bowl Champ, Ansatz. Super Bowl Champ besteht aus 2 Tackeln.
So.
Wenn die vor dir stehen, geht die Sonne unter. Da siehst du gar nichts mehr. Du verschwindest einfach.
Ja. Aber guck mal, ich bin dafür einfach, wir arbeiten das einfach in einem YouTube-Video mal auf. So. Size Concerns in der NFL.
Weißt
das,
du was?
Das Size ich glaub, ich mach really das einfach matter. Morgen.
Bruder. Ich mach das einfach. Ich guck mir bis heute Abend jeden.
Da musst du dir aber auch einen Clickbaity Thumbnail überlegen.
Ja.
Weswegen dieser Offensliner, warum diese Offensliner keine Chance in der NFL haben. So.
Spielt Größe wirklich eine Rolle.
So. Jetzt haben wir es, Freunde.
So, ich bin durch mit meinen Rankings. Ich bin nicht gespannt. Habe ich irgendwen genannt, den ihr noch drin habt?
Jonah Sabayanian ist bei mir die 9. Ist aber auch ein Guard. Ja. Ist bei mir die in den Tiers Guard. Also Tier 3.
Ist bei mir auch rausgefallen. Ich gucke jetzt gerade.
Ah, guter Guard.
Ja, guter Guard.
Und ich habe noch Anthony Belton von...
Den habe ich mir nicht angeguckt.
Mag ich, aber ist rausgefallen.
NC State einfach, weil Tackle, Size und spielt gut und der Pass Pro. Und das hat mir sehr gefallen. Und das ist, vielleicht erkläre ich einfach meine Tiers.
Ja, mach mal.
Die vielleicht einfach so ein bisschen nach Draft-Value gehen oder warum ich die draften will, also Tier 1 sind Simmons, Mambu, Banks und Campbell, die wir gerade besprochen haben, glaube ich, wo wir uns auch viel Zeit für genommen haben. Das sind für mich die besten Offensive-Liner, die am meisten Tape gesammelt haben, die auch irgendwie den Namen mitbringen, wo jeder natürlich irgendwo ein Manko hat, aber das sind für mich die Clearen. Nimmst du einen von diesen Spielern, erwartest du, dass du in den nächsten 3 Jahren einen Starting-O-Liner oder einen Starting-Tackle hast und da gefällt mir einfach sehr, sehr viel auf Tape. Dann habe ich Tier 2, das sind Zabel, Ursary und Anthony Belton. Das sind für mich Spieler, wo ich sage, okay, ihr gehört nicht zu dieser Top-Riege mit dazu, seid aber entweder für mich sehr versatile. Mit Zabel ist halt dieser, der hätte eigentlich noch eins niedriger geholt, aber ich glaube, dass er einfach mit seiner Versatility und so, wie er spielt, ein sehr guter Offensive-Liner ist, der vielleicht auch noch einen Shot auf Tackle bekommt und damit Ursary und Anthony Belton einfach 2 True Tackles, die ich daran gesetzt habe, die eine Zukunft auf Tackle haben und da auch die wichtigen Skills mitgebracht haben, die ich gesucht habe. Und dann habe ich Tier 3. Das sind die Spieler, wo ich sage, ihr seid Safe Guards. Das sind einmal Milam und das sind einmal Jonah Savainea, wo ich sage, okay, ich habe Tackle gespielt, aber ihr werdet Guards. Und dann habe ich Tier 4, mein Sleeper. Das ist Gerard Christian Lichtenhahn. Weil er mein Sleeper ist.
Irgendwo sitzt gerade einer an Oregon State. Aber der weiß gar nicht davon, dass er so gegoatet wird.
Alter. Das ist einfach, wie gesagt, das ist Nummer 10.
Wenn der gut wird, können wir uns Trikot kaufen.
Ich hole mir so ein safe Hölle, Trikot. Junge. Fliegen wir da hin,
ich hole mir so ein safe Trikot nochmal. Also,
da laufen wir aber auf den zu und sagen, ey, Bonjour Gerard, Alter.
Da gehört eigentlich ein Connerly von Oregon hin, ne, der dann auch in diese Regel passt. Aber nochmal, Pick 10, wir besprechen so viele O-Liner hier, wir besprechen so viele Spieler. Mir ist egal, ob ich die 10 immer verhaue, weil es nicht der 10 beste ist. Pick 10 ist mein Sleeper.
Ja,
so.
Ich finde es, ich hab jetzt gerade gemerkt, als du das gemacht hast, meine Tiers machen vom, also um da Themen zu finden, wenig Sinn tatsächlich. Da habe ich keinen guten Job gemacht, aber ich würde Aman Mambu, glaube ich, Top 10 draften, da hätte ich keine Bauchschmerzen mit. Kevin Banks, Will Campbell und Ursary sind für mich alles Jungs, die ich in der ersten Runde noch draften würde oder gerade so mit Ursary. Dann hast du mit Embo und Simmons und Jackson und Connerly mein Tackle 5-8, glaube ich, Jungs, die ich frühe zweite Runde attackieren würde oder Mitte zweite Runde und dann Wyatt Milam, Charles Grant, Ozzie Tropilo und Cameron Williams sind dann eher so zweite, dritte Runde Jungs, die ich draften würde und Grant und Cameron und Cameron Williams sind beides halt Spieler, die da sind wegen ihrer Upside, die ich auch, wo mich auch nicht wundern würde, dass die höher gehen, aber die halt, sag ich mal, vom Tape her noch Fragezeichen haben oder halt Competition-Fragezeichen haben. So, das ist so ein bisschen mein Tier-Ranking. Aber ich, keine Ahnung, ich mag die zweite Runde dieses Drafts sehr. Die zweite und dritte Runde ist, wenn ich ein Team bin und ich habe viele Picks in den zweiten und dritten Runden, würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Ja, und ich hoffe, dass die Cowboys aus der 12 raustraden.
Sehr gut.
Cowboys original beschissensten Spot, ne?
Es sei denn, Derek Harmon ist noch da. Wenn Derek Harmon noch da ist.
Was hast Derek, du, Marek?
Ich habe 6. Ich fange von vorne an. Tier 1 sind Mbeu und Campbell. 2 Simmons und Connolly. Die, wie gesagt, über Banks gesetzt, weil ich glaube, dass sie in ihrer Langlebigkeit in der NFL mehr Impact machen haben können als Banks. Banks dann an 5 auf einer Island. Und gefolgt von seinem Kollegen Cameron Williams, der auch auf einer Island ist, weil der für mich halt, wie gesagt, der absolute Upside, das Upside-Monster ist, so von den Measurements und allem drum dran. Dann das nächste Tier ist Ursary und Milam. Und einfach sag, grundsolide Leute, die aber einfach Flaws haben, bei denen ich auch nicht glaube, dass sie noch eine riesen Upside haben, einfach gute Backups, gute Swing-Tackles werden können und dann die zwei Projekte, einmal Trapillo von Boston College wegen der bombastischen Größe im Vergleich zu allen anderen und Charles Grant. Mal gucken. Wobei ich bei dem ehrlich gesagt richtig krass am Routen bin.
Charles Grant, würde mich wirklich nicht wundern, wenn Charles Grant der beste Tackle von allen ist am Ende des Tages.
Dicker.
Wirklich.
Will hier noch irgendeiner einen Hot-Take reinwerfen?
Nee, ich sag das extra so, es wird mich nicht wundern.
Aber ich bin froh, dass, ganz ehrlich.
Twitter auf jeden Fall, ich hab's allen gesagt. Das wäre das gut. Ich wusste es immer schon.
Ja, Hashtag. Ganz ehrlich, genau deswegen habe ich ihn nur, weil ich den zumindest auf der Grafik haben wollte,
so,
dass er drin ist.
So, Freunde, Donnerstag machen wir unseren ersten Mock-Draft. Könnt ihr euch drauf freuen. Ist eine Folge, die ihr alle gewünscht habt.
Ich bin sehr gespannt drauf.
Ich freue mich da so drauf.
Mock-Draft 1 und jeder von uns kriegt ein Team. Wir müssen ihn noch zulosen, beziehungsweise kriegen wir die Teams aufgeteilt. Ich glaube, dieses Jahr haben wir einen Draft, wo jedes Team einen First-Round-Pick hat. Ich glaube, jedes Team pickt, stand jetzt
in der ersten Runde. Hat keiner Scheiße gebaut?
Keiner hat 2 First-Round-Picks.
Seit langem, glaube ich, ist das ja so.
Kann man sich sehr drauf freuen. Das heißt, wir haben eine große Bandbreite. Sollen wir kurz
applaudieren? Bravo, so. NFL. Keiner hat beschissen oder keiner wurde erwischt.
Könnt ihr euch drauf freuen. Wie gesagt, sonst hört College Corner Kasim Edelbali, hört College Corner Alex Honig. Das kommt jetzt alle 2 Wochen raus. Supportet, liked, subscribed, teilt. Das, was mit Football Wohnzimmer von Fokus.
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 Football.
Wir hätten doch aufs Fest hinweisen können.
Ach so. Ja, wir sind bei den Patriots. 5. April. Wenn ihr in der Region seid, kommt vorbei. So.
Stopp. Stopp, zurück! Jetzt ist erstmal Rewind. Wir sind am Samstag da. Komm vorhin. Wir eröffnen mit ein Flag-Football-Feld.
So.
Amen.
Tschö. Wird richtig, richtig geil. Kommt nach Düsseldorf.
Tschö.
Habt ihr das gehört? Jan Weinert hat gesagt, kommt nach Düsseldorf.